Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallöchen.
Ja. Schönen Sonntag übrigens.
Ja, das wünsche ich dir auch. Heute ist Wahlsonntag.
Heute ist Wahlsonntag, genau. Wenn die Hörer es hören, ist es schon rum. Also kann man schlecht zur Wahl aufrufen. Letzte Woche habe ich auch leider nicht dran gedacht. Sonst hätte ich das gerne gemacht. Und ist sich jeder, denke ich mal, des Themas bewusst. Und wie gesagt, wir empfehlen ja nichts. Ja, das haben wir noch nie gemacht, ja, wenn es um das Thema Wahl ging. Ich sag ja auch immer, jeder sollte halt sich entsprechend schlau machen und dann das wählen, wovon er überzeugt ist. Ja, manche wählen ja das kleinere Übel. kann man auch stark diskutieren im Moment, ja.
Die Frage ist, was ist das kleinere Übel?
Genau.
Möchte ich jetzt hier nicht vertiefen.
Nein, da brauchen wir nicht drüber reden, beziehungsweise das irgendwie anschneiden. Vielleicht auch ganz gut, dass wir es halt jetzt so spät erst dran gedacht haben, weil dann kann uns da auch keine irgendwie Einflussnahme oder so unterstellen. Ja.
Ja. Mir wurde ja schon unterstellt, dass ich Werbung für die Grünen mache, weil ich in
meinem
Twitter-Profil eine Sonnenblume drin habe.
Ich habe hier Sonnenblumen im Garten.
Ja gut, das fehlt mir leider und da dachte ich, wenn ich sie schon nicht im Garten habe, dann mache ich das in meinem Twitter-Profil.
Ja, aber
Nichts damit zu tun, dass ich dafür Werbung mache, das ist einfach eine neutrale Sonnenblume, nicht mehr, auch nicht weniger.
Ja, das Einzige, was ich bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis jetzt gehört habe von Leuten, die nicht unbedingt jetzt wirklich grün oder links wählen, ist, die den Wahl-O-Mat gemacht haben und den wirklich anhand der Fragen, die er stellt, wahrheitsgemäß, ja, und da beantwortet haben, dass viele davon die Grünen bzw. die Linke als Empfehlung genannt bekommen haben, obwohl sie in der Regel da nicht unbedingt ihr Kreuz machen. Von daher sind es anscheinend die Themen, die aktuell doch viele bewegen, doch diese Richtung. Wie gesagt, aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie er. Ja. Und was er wählt, solange die Wahlbeteiligung entsprechend hoch ist, muss man mit dem Ergebnis dann einfach halt, muss man es halt einfach akzeptieren. Ja. Ja. Von daher, ich hoffe halt nur, dass die Wahlbeteiligung entsprechend groß ist.
Das hoffe ich auch.
Weil, wie gesagt, wenn drei Leute nur zur Wahl gehen und dann kommt halt Scheiße bei raus, ja, dann ist halt dumm gelaufen. Ja. Aber, wie gesagt, das soll es gewesen sein zum Thema Wahl. Ich hoffe, unsere Hörer haben da, wer halt wahlberechtigt ist, auch entsprechend das ihr Recht in Anspruch genommen. Ja, so viel dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Gut, bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, eine kleine Ankündigung. Wir haben heute mal wieder einen Kooperationspartner, Werbepartner an Bord und das ist heute das sympathische Unternehmen Language Tool und mehr dazu im Laufe der heutigen Sendung.
Genau. Gut.
Dann haben wir so ein paar kleine Nachträge. Der erste Nachtrag geht darum, um die MacBook-Geschichte. Da gab es ja in der Vergangenheit einige Nutzer, die sich verstärkt darüber beschwert haben, dass es Risse im Display gibt. Apple hat ja den schönen Ausdruck Kontaktbruch geprägt. Der ist ja quasi so durch die Medien gegangen und mittlerweile gibt es eine neue Eskalationsstufe. In den Staaten gibt es mittlerweile eine Sammelklage. Zwei Nutzer haben sich da zusammengetan oder zwei Kunden haben sich zusammengetan und eine Sammelklage eingereicht, die dementsprechend auch mittlerweile stattgegeben worden ist. Und das liegt jetzt mittlerweile beim Gericht, diese ganze Aktion. Nach wie vor weigert sich Apple, die Displays auf Kulanz auszutauschen. Sie betonen, dass das, wie gesagt, Kundenfehler sind, etc., Bedienungsfehler, Handhabungsfehler, wie man es auch sagen und ausdrücken mag. Also sie drücken das in Richtung Kunde, finde ich mehr oder weniger sehr, sehr schade.
Ja. Ja, vor allem Kulanz ist ja immer so eine Frage, wie definiert man den Begriff, ja, oder wann kommt sie dann zum Tragen? Weil selbst Geräte, die ja innerhalb der Garantiefrist noch liegen, ja, wird die Reparatur von Apple ja abgelehnt, mit Hinweis darauf, dass es Eigenverschulden wäre. Und ich weiß, ist das der Prozess, der in Kalifornien eingereicht wurde jetzt? Ja, weil da hatte ich auch einen interessanten Artikel drüber gelesen, über diese Kanzlei, die das macht. Da habe ich rausgelesen, dass es halt mehrere sind, ja, für die sie halt, also nicht nur zwei, sondern ja, für eine größere Gruppe an Leuten, die sie anscheinend mittlerweile ins Boot geholt haben, sie halt die Klage einreichen. Das, was sie Apple vorwerfen, ist ja schon nicht ganz ohne, ja, bewusst Kunden getäuscht. Ja, während oder auch bewusst defekte Geräte in den Markt gebracht und verkauft, ja. Also das ist schon nicht ohne, ja, das, was sie in dem Schreiben oder in der Klage halt jetzt eingereicht haben. Kann man gespannt sein. Wir hatten ja auch schon öfter über den Fall gesprochen, wo wir auch gesagt haben, nur ein Anwendungsfehler oder ein Nutzerfehler oder Verschulden ist schwierig zu glauben, ja, weil und wenn es halt wirklich ein Designfehler wäre oder so, ja, mal gespannt, wie der Prozess ausgeht. Ja.
Ich kann es auch deswegen nicht glauben, weil die Geräte, die jetzt nicht auf M1-Basis basieren, die haben ja nicht diesen Fehler. Also die alten Geräte, die Intel-Geräte, die ja vom äußerlichen Design sehr ähnlich sind, die weisen diese Fehler nicht auf. Das lässt ja schlussfolgern, dass beim M1 interne Designänderungen vorgenommen worden sind. Davon geht man ja sowieso aus, ein komplett anderes Logic Board drin verbaut, etc. pp. Und dass diese Änderungen halt so gravierend sind, negativ gravierend sind, dass das halt Auswirkungen auf die Display-Stabilität hat, etc. pp. Also ich schlussfolgere daraus, dass das Probleme macht oder dass das Design halt Probleme macht, dass diese Fehler und diese Risse halt dadurch entstehen. Das ist meine Schlussfolgerung. Ob das halt wirklich so ist, das müssen andere entscheiden und da müssen dann Sachverständige ran, die sich das Gerät anschauen und die das Gerät auseinandernehmen, die da etwas mehr Ahnung von haben und das wird hoffentlich auch passieren.
Ja, die Kanzlei hatte ja anscheinend auch ein Labor beauftragt, da Untersuchungen entsprechend durchzuführen und die sind halt zum Schluss gekommen, dass es nicht am Anwender liegt, sondern wirklich am Gerät selbst, ja. Von daher muss man mal gucken, da wird der Apple jetzt entsprechend drauf reagieren, muss man halt mal abwarten, wie da letztendlich oder worauf es hinausläuft, ja, ob der Prozess wirklich durchgezogen wird oder ob es da irgendwo noch ein Vergleich oder ein Angebot geben wird, ja, muss man mal abwarten.
Ich meine, es wäre das Einfachste, wenn Apple jetzt sagen würde, wir legen ein Reparaturprogramm auf und dann ist die Sache gegessen. Das Reparaturprogramm läuft so und so lange und gut ist. Ich meine, da ist Apple ja geübt drin, Reparaturprogramme aufzulegen.
Ja, vor allem, wenn es wirklich irgendwas ist, selbst wenn es, wie gesagt, jetzt sich wirklich erst rausgestellt hat, nachdem die Geräte beim Kunden waren und du den Fehler wirklich vorher nicht irgendwo hast feststellen können, wenn es denn wirklich einer wäre, ja, im Produktions- oder im Designprozess einfach von dem Gerät. Wie gesagt, wenn Apple da selbst intern schon irgendwie was gesehen hat, sind sie eh dabei, ja, das für die nächste Generation oder fürs nächste Update dann entsprechend abzustellen. Wir hatten da ja auch unter anderem beim iPhone ja in der schon Fälle, wo sie nicht offiziell, aber wo es anscheinend Änderungen gab, ja, bei Beschichtungen, beziehungsweise bei geringfügig beim Antennendesign etc. Von daher, ja, muss man, wie gesagt, mal abwarten, wie Apple jetzt reagiert. Auf jeden Fall war, glaube ich, schon eine Frage der Zeit, bis die Klage kommt. Ja, hattest du ja auch schon mal erwähnt.
Ja, klar. Und ich meine, das ist auch gut so, dass sich da zwei Kunden stark machen, weil das ist letztendlich für die gesamte Kundschaft sehr gut, dass sie halt für die Masse kämpfen letztendlich. Ne? Da sind ja einige mehr von betroffen von der ganzen Geschichte.
Ja, es wäre halt echt interessant zu wissen, wie hoch ist der Prozentsatz. Aber das wird wahrscheinlich alles beim Prozess dann rauskommen.
Ja, klar. Gut. Tja, schauen wir mal. Es bleibt spannend. Das nächste kleine Thema ist relativ interessant. Klein und interessant. Das iPhone 13 Pro passt nicht perfekt auf das MagSafe Duo Ladegerät. Das ist dieses Gerät, was auf der anderen Seite die Apple Watch laden kann und auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen das iPhone oder ein MagSafe-kompatibles Gerät aufladen kann. Und technisch gesehen funktioniert das. Es sieht halt optisch nicht so optimal aus. Es liegt dann etwas schief drauf und es sieht so ein bisschen verwirrend aus, wenn man das iPhone Pro drauflegt. Interessanterweise ist es nur bei dem Pro-Gerät, nicht beim Pro Max. Also da scheint dann die Kameraanordnung so zu sein, dass es dann wieder vernünftig drauf liegt. Es liegt halt am Kamerabump. Das haben halt einige Nutzer festgestellt, die dieses MagSafe Duo-Ladegerät in Kombination mit dem iPhone 13 Pro benutzen. Ja gut, Ähnliches hatten wir in der Vergangenheit mit dem Magic Keyboard. Technisch funktioniert's, optisch nicht 100% einwandfrei. Kann passieren. Ist nur so eine kleine Randerscheinung, die gerade aufgetreten ist. Ja gut, das sehe ich jetzt nicht unbedingt so negativ. Ich meine, das MagSafe Duo, wer weiß, wann das entwickelt worden ist. Und da hat man jetzt, kann man jetzt nicht an alle Feinheiten denken und an alle Kompatibilitäten, zumindest nicht an alle optischen Kompatibilitäten mit irgendwelchen kommenden iPhone-Generationen. Ja. Das nächste Thema wurde zwar auch stark durch die Presse getrieben, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, da nochmal drüber zu sprechen. Apple verzichtet auf mehr Plastik, also weniger Plastik. Und sie haben angefangen, bei den iPhone-Verpackungen die Folie wegzulassen. Da ist man jetzt übergegangen, wie auch bei vielen anderen Apple-Produkten, einfach oben ein Papiersiegel und unten ein Papiersiegel. Es befinden sich halt zwei Siegel auf der Rückseite, die das Gerät verschließen und die dem Kunden halt garantieren, dass das Gerät halt noch OVP ist, original verpackt ist. Sieht jetzt nicht mehr so fancy aus, so shiny aus, aber es spart, sage und schreibe, ich musste zweimal nachlesen, ja, 600 Tonnen Plastikmüll.
Ja, wenn man mal guckt, alleine wie viele Geräte da entsprechend verpackt wurden, das ist ja nicht nur das iPhone, ja. Das betrifft ja die ganzen anderen Verpackungen auch noch, wenn ich mich mal da zurück entsinne, was ich alles gekauft habe, das war alles in Folie verpackt oder eingeschweißt, da kommt einiges zusammen, ja. Und wenn man überlegt, wie viel Kunststoff oder gerade auch im Folienbereich, wie viel Folie produziert wird für Verpackungen, die dann letztendlich auf dem Müll landen im Jahr, da kommen 600 Tonnen schnell zusammen. Ja. Das ja, ist weltweit man, eine Riesennummer.
Wenn man bedenkt, wie wenig ja diese Folie wiegt, die pro iPhone herum ist, ist das schon eine Menge. Ich meine, man muss erstmal auf das Gewicht von 600 Tonnen kommen.
Ne? Also ja, das ist ja ungefähr so wie, was ist schwerer, ne? ein Kilo Federn oder ein Kilo? Ja, ein Kilo.
Ja, ist klar.
Das summiert sich sehr schnell, weil du, wie gesagt, du hast halt einfach die entsprechend auch die Zahlen, ja, die da bewegt oder verkauft werden. Und wenn du mal überlegst, selbst das für kleinen der Verpackungen, ja, wo ja Apple ja auch immer gesagt hat, ja, gerade im Transport bei Flieger oder so, wir packen da mittlerweile anstatt jetzt mal ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber statt 100 iPhones in Zukunft 200 iPhones auf die Palette. Ja, das sind ein paar mehr, aber mal rein so als Beispiel. Klar. Aber vom das macht ja trotzdem am Verbrauch jetzt der Folie ja nicht so viel aus. Ja.
Das nicht. Naja gut, es fing ja damit an, dass sie das Netzteil weggelassen haben und da haben sie erstmal Gewicht gespart durch das Netzteil. Das rechnet sich ja auch auf die Menge, logischerweise das Gewicht. Und natürlich die Reduzierung der Verpackungsgröße hat man natürlich auch eine Menge eingespart. Und auch das Gewicht in Bezug auf die Folie muss natürlich dann auch weniger transportiert werden, weil diese 600 Tonnen müssen ja auch weniger durch die Luft transportiert werden.
Ja, oder wo auch immer, ja. Ja, klar, aber dadurch, dass du ja auch entsprechend deinen Absatz gesteigert hast, macht das Einsparen, also bei der Verpackung jetzt. Du kannst ja an der einzelnen Verpackung was einsparen, aber dadurch, dass du ja doppelt so viel verkaufst, ja, hast ja, ja, sparst ja nicht so viel ein wie, aber auf jeden Fall gut und ja, sehe ich ganz gerne, weil ich bin ja sowieso von diesen Verpacken von Verpackungen nicht so der Freund von. Von daher ist das echt okay, ja. Gerade auch mit den Kleber, mein Gott, solange das Siegel ungebrochen ist, ist ja, sollte ja eigentlich alles okay sein. Und wenn du mal guckst, was was Leute da schon selbst eingespeist haben, wie die Verpackung, Das ist ja auch keine Garantie, dass da keiner dran war. Ja.
Also so ein Siegel ist schwieriger zu kopieren als eine Folienverschweißung. Das ist auf jeden Fall richtig. Also da hat man auch nochmal einen richtigen Schritt gewählt, sage ich jetzt mal so, da hinten ein oder zwei Siegel oben und unten drauf zu kleben. Ja, auf
jeden Fall. Es ist eh die Frage der Zeit. Wir haben ja eh schon die Bestrebung, Plastikmüll entsprechend zu regulieren. Ja, da gibt es ja auch die entsprechend die EU-Vorschriften, die umgesetzt oder beschlossen wurden vor einiger Zeit, die jetzt langsam umgesetzt werden. Die Diskussionen hatten wir ja vor einiger Zeit auch in der Presse, ja, mit Einwegbesteck, beziehungsweise Geschirr, Strohhalme etc., was halt wann, wie, wo nicht mehr verkauft werden darf. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch so, ja, was trifft. Manches geht einfach nicht ohne entsprechende Vorschriften.
Ja, und, auf jeden Fall, klar.
Wie gesagt, weniger Plastik ist so generell gut, ja. Da kommen wir eh gleich nochmal zu so einem Punkt.
Ja. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt bei der Verpackung. Apple hat nicht nur das Siegel verändert. Ich habe da einen interessanten Blogbeitrag gelesen. Das ist ein Blog, der sich nur mit Verpackungsdesign und Trends im Verpackungsbereich beschäftigt. Und die haben geschrieben, sie haben auch die Oberflächenbeschichtung des Kartons verändert. Bedeutet, der ist etwas robuster geworden oder die Beschichtung ist etwas robuster geworden, dass quasi der Glow-Effekt oder der Oberflächeneffekt nicht verloren geht. Weil ein Grund, warum Apple auch Folien verwendet, war nicht nur der Grund, dass sie die Geräte versiegeln wollten und quasi dem Kunden zeigen wollten, hier ist alles original, da war noch keiner dran, sondern dass die Oberfläche auch optimal und perfekt aussieht und keine Kratzer aufweist auf dem Karton. Das sind jetzt nicht unbedingt Kratzer, die jetzt sehr offensichtlich sichtbar sind, aber wenn man es den Karton so gegen das Licht hält, entstehen einfach Mikrokratzer durch das Übereinanderlegen, durch das die Bewegung auf der Palette, es sind ja immer minimale Bewegungen auf der Palette, etc. pp. Und Apple hat auch die Beschichtung verbessert des Kartons, so dass auch keine Mikrokratzer auf Mittelfrist passieren. Natürlich, wenn ich das langfristig der Verpackung irgendwelche Bewegungen zuführe, dann wird es wahrscheinlich auch Kratzer geben. Aber mittelfristig ist da quasi eine Beschichtung drauf, die quasi den Karton schützt. Auch noch anzumerken. Also Apple macht sich schon tiefgreifende Gedanken über die Verpackung. Das ist jetzt nicht so oberflächlich im wahrsten Sinne des Wortes, wie man denkt. Man lässt einfach die Folie weg und macht hinten zwei Siegel drauf, sondern das geht schon etwas tiefer bei Apple. Ja.
Naja, mein Gott. Naja, kann man machen. In der Regel, die meisten werfen die Verpackung wahrscheinlich eh nach einer gewissen Zeit weg. Also von daher.
Naja, es geht. Ja, Apple ist sehr perfektionistisch, ne? Und das kann ich auch irgendwie.
Ja, okay, verstehen. Kannst du bei dem Preis ja.
Es ist auch der erste Eindruck, den der Kunde hat.
Von mir aus könnte das in einer ungefärbten 0815 Schachtel zu mir geschickt werden, ohne irgendwelche Hochglanzverpackungen noch.
Kannst du ja haben, wenn du Geräte aus dem Refurbished Store
bestellst. Ja, ja, aber.
Dann bekommst du das.
Ja, ich brauch's jetzt nicht unbedingt, ja.
Ja. Ja, das ist schon der Gesamteindruck. Also ich bin ein Freund
schöner
Verpackungen und ich mag das sehr, sehr gerne. Und das heißt ja nicht, dass eine Verpackung, die schön ist, nicht nachhaltig sein kann. Das ist ja heute nicht
mehr so. Ne? Genau, einmal das, aber wie gesagt, von mir aus muss das noch nicht mal sein. Mhm. Klar kostet das Ding Schweinegeld und da kannst du auch entsprechend was erwarten, aber wie gesagt, Verpackung. Ja.
Sagt derjenige, der in der Verpackungsindustrie tätig ist.
Ja, das ist ja dieses Paradoxon, ja, was ich ja schon seit Jahren immer wieder anspreche. Ich bin in der gerade auch in der Kunststoffbranche ja tätig und es gibt Anwendungsfälle, wo du einfach auch nicht drum rumkommst, ja, oder sagen wir mal auf lange Zeit noch nicht drum rumkommst. Es wird ja an Alternativen durchaus gearbeitet, aber trotzdem kann man ja darauf hinwirken oder arbeiten, dass halt unnötiger Plastikmüll oder unnötiges Plastik oder Kunststoff dann ja auch vermieden wird, wo es geht.
Ja, klar.
Das ist ja auch ein Trend über die Jahre gewesen in der Kunststoffentwicklung, dass halt eine Tüte oder eine Einkaufstüte, die wahrscheinlich eh irgendwann auf dem oder sehr schnell auf dem Müll landet, halt nicht super dick und schwer sein muss und da viel Kunststoff braucht, sondern dass da ja in der Entwicklung darauf hingewirkt wurde, dass sie halt dünner, ja, oder leichter werden können, ohne da halt an Robustheit oder an Reißfähigkeit oder so einzubüßen. Das sind ja schon Trends gewesen, die ja dann auch, wie gesagt, die Kundschaft auch verlangt hat. Trotzdem kann man ja sagen, muss es eine Plastiktüte an der Kasse sein, ja? Mhm. Nee. Ja, es ist halt bequem. Ja.
Ja.
Aber selbst wenn du da eine Plastiktüte mitnimmst, warum bringst du die beim nächsten Einkauf nicht nochmal mit? Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ja, das ist ja auch wieder eine Tüte, die weniger gebraucht wird. Und da ist ja, muss man wirklich sagen, auch beim Verbraucher, die gerade in dem Bereich ist es ja auch angekommen.
Ja, ja. Einkaufstaschen mitbringen in jeglicher Form. Man kann ja alles dementsprechend mitbringen. Von der Jute, vom Jutebeutel bis zum Einkaufsnetz, bis zum Einkaufskorb, du kannst ja alles mitbringen. Ja.
Je nachdem wird es halt schwierig, weil wenn man mal dran denkt, gerade auch jetzt mit Corona, wenn du an Lebensmitteltheken bist, ja, und da frisch halt oder aufgeschnitten Zeugs holst, ja, okay, ist mittlerweile auch nicht mehr so einfach. Es gab ja mal so den Trend, dass du deine Verpackung oder deine Tupperware oder so mitbringen konntest, ja, die dann auch dann in die dann deine Ware ja auch direkt gelegt oder dann ja doch gelegt wurde, ist mittlerweile auch nicht mehr, oder ich wüsste nicht, dass es irgendwo noch geht, gerade im Zug halt.
Verboten, glaube ich, ja. Gerade wenn man jetzt Tupperware über den Tresen reicht, aufgrund der Hygienevorschriften,
es gab,
ist, glaube ich, nicht mehr erlaubt, so viel wie ich weiß.
Ja klar, mittlerweile weiß ich nicht. Es gab Projekte, wo du auch hier im Markt halt speziell was kaufen konntest an Standardverpackungen oder an wiederverwertbaren Standardverpackungen, die halt an der Fleischtheke zum Beispiel oder an der Wursttheke dann auch angenommen wurden, die du halt mitbringen konntest, die halt dann entsprechend anstatt ja in Folie oder so zu packen, dann halt da reingelegt wurden. Aber ich denke mal, alleine jetzt, ja, ich habe es nicht mehr gesehen. Ja, da, wo ich es gekannt oder wusste, dass es angeboten wird, wird es nicht mehr gemacht, aufgrund von Corona und den Hygienevorschriften etc. Mal gucken, ob das halt wieder kommt, weil das ist ja auch so ein Punkt, wo halt viel Müll einfach anfällt. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich versuche es privat ja sowieso schon seit langem zu reduzieren und ja, wie. Es ist halt schwierig, ja, wenn du mal guckst, wo überall oder wie viel Plastik dir alleine beim Einkaufen über den Weg läuft, ja.
Ja, das ist
so. Nicht ganz so einfach, aber man arbeitet dran, ja.
Man arbeitet dran. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Microsoft arbeitet auch daran und sie haben eine neue Maus vorgestellt. Sie nennen sie Ocean Plastic Maus und sie besteht zu 20% aus Ozeanplastik, also sprich aus dem Plastik, was sie aus dem Ozean oder aus den Weltmeeren herausgeholt haben. Ja, das ist so die Kerninformation oder die Kernbotschaft, die in dieser Maus steckt. Optisch gesehen, ja gut, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt aufgrund der Optik zulegen, aber wenn man den Gedanken kennt, der dahinter steht, ist es durchaus ein interessantes Produkt. Ja, es ist eine Bluetooth-Maus, Standard-Microsoft-Maus, letztendlich nichts Revolutionäres, was die Technik angeht. Die Batterie, die man austauschen kann, soll ein Jahr halten bei normaler Benutzung. Gut, ist relativ, wie man eine normale Benutzung einstuft. Die Verpackung ist aus Holz und Zuckerrohrstoffen oder Zuckerrohrfasern. Das ist auch noch ganz interessant. Es ist, denke ich, so ein Leuchtturmprodukt für Microsoft, was sie da auf den Markt geworfen haben. Aber gerade was ich mich im Hinblick auf die Verpackung frage, wenn sie doch so eine nachhaltige Verpackung gestalten können, warum ziehen sie das nicht durch das gesamte Sortiment, zumindest die Verpackung?
Da ja, das ist halt auch wieder eine Frage der Stückzahlen.
Ja, klar.
Das ist halt die Problematik. Und vor allem, da hast du erstmal deinen Versuchsballon, ja, in dem du das probierst. Wie es einmal im Produktionsprozess abläuft, beziehungsweise beim Verpacken, ja, wie die Verpackung in der Anwendung halt ist, also vom Verlassen der Fabrik bis zum Erreichen des Endkunden, ja, hält sie auch das, was die Entwickler versprochen haben, ja, und dann ist es auch eine Kostenfrage, ja. Du wirst wahrscheinlich für die Verpackung ein paar mehr Cent noch bezahlen als für deine Standardverpackung. Und das summiert sich natürlich über die Stückzahlen. Deswegen, ich denke auch nicht, dass die Ocean Plastic Maus sich in Stückzahlen verkaufen wird oder verfügbar sein wird wie irgendwie wie eine Standardmaus. Alleine schon, weil das Material oder diese alleine die 20% an Plastik, die du aus dem Meer rausholst, es ist zwar viel, was da rumschwimmt, aber den rauszuholen, entsprechend aufzubereiten und dann auch in der Produktion zu verwenden, ist natürlich schon recht kostenintensiv. Und du kriegst natürlich auch nicht die Mengen, die du bräuchtest, um da wirklich alles damit machen zu können.
Ja, du hast natürlich einen Aufbereitungsprozess, das Plastik muss gereinigt werden, es muss zu Pellets verarbeitet werden oder zu Granulat verarbeitet werden. Also dieser Recyclingprozess ist natürlich.
Der Recyclingprozess geht nur einigermaßen. Das Problem ist halt, du musst erstmal das Zeugs aus dem Ozean rauskriegen.
Ja.
Und klar sind das Riesenmengen, die da rumschwimmen und jedes Gramm ist zu viel. Aber in dem Kunststoffmarkt und die Mengen, die du bräuchtest, die Mengen kriegst du da natürlich so nicht raus. Auch wenn da halt verdammt viel Scheiße einfach rumschwimmt, ja. Von daher, nee, aber mir ging es ja eigentlich jetzt erstmal um diese Holz- und Zuckerrohrfaserverpackung. Du hast da generell in diesem Wegwerfbereich viel, was halt momentan versuchsweise auch in dem Bereich gemacht wird, beziehungsweise auch schon angeboten wird, gerade wenn du mal guckst, diese Einmal-Essensverpackung oder Einwegbesteck, beziehungsweise Geschirr, gibt es ja schon einige Angebote, gerade in diese Richtung, wo du halt diese Zuckerrohrfasern hast oder nicht Bananenblätter, was ist denn das alles?
Kokos wird gerne genommen, also die Kokosfasern
ja, werden. Genau, gerne da gibt es ja momentan ein ganz gutes Angebot, auch gerade was wiederverwertbar betrifft, ja, wo du einige Ketten hast, ein paar Anbieter hast, die gerade in dem Mitnahmebereich auch wiederverwertbares anbieten, was halt mehrfach verwertbar ist oder mehrfach benutzbar ist. Teilweise halt da versuchen, auch ein Pfandsystem aufzubauen für Geschirr. Ist viel Bewegung drin, aber das Angebot ist halt noch nicht so umfangreich, dass du wirklich sagen könntest, ja, vor allem halt vom Preis her auch, ja, ist immer eine Kostenfrage, nach wie vor, ja, ist halt einfach auch die Menge nicht da, ja, dass du sagst, von heute auf morgen stellen wir einfach alles um, ja, aber das wird kommen.
Ja, klar.
Das wird definitiv kommen, ja.
Dadurch, dass es ja verschiedene alternative Materialien gibt, von Kokos bis zur Maisstärke, bis zu.
Ach, genau, Mais war es, ja, genau, ja, ja.
Zuckerrohrfasern. Da kann man ja für verschiedene Anwendungsszenarien verschiedene Materialien auswählen. Ich erinnere mich vor zig Jahren, dass diese Verpackungsschnipsel bei uns mal ankamen aus Maisstärke, wo dann auch ein kleiner Merkzettel dabei war. Wenn man sie entsorgen will, kann man das Ganze einfach in Wasser auflösen und ja dem Kompostkreislauf hinzufügen. Das ist halt kompostierbar, das Ganze, was auch ganz interessant war. Ja, das ist schon so lange.
Ja, aber wo siehst du die noch? Wenn du heute irgendwas kriegst, hast du meistens die luftvollste.
Oder Papier. Also ich sehe sehr viel Papier wieder.
Ja, das siehst du, mir ist es eigentlich auch stark aufgefallen in der letzten Zeit, dass vermehrt halt diese Luftpolstertaschen, also nicht diese Blobfolie, sondern wirklich diese
größeren.
Weil die kommen ja aus dem Automaten bei der Verpackung raus, werden die ja frisch dann gefüllt im Prinzip, dass du davon halt sehr viel mittlerweile hast. Und was mir aufgefallen ist teilweise, und da muss ich auch aufpassen, noch verstärkt drauf, ja, beziehungsweise eventuell bei einer Bestellung halt was mit angeben, dass Verpackungen viel zu groß gewählt werden zum Inhalt.
Ja, das stimmt.
Das ist auch was mir jetzt die letzten Wochen aufgefallen ist bei 2-3 Paketen, die ich gekriegt habe, wo ich mich auch gefragt habe, wieso? Wieso füllt ihr das halbe Paket mit Luft aus? Ja. Muss ja nicht
sein. Ja. Das ist nicht nur das viel größere Paket, was Unsinn ist, sondern auch der Platz im Transporter, der einfach unsinnig genutzt wird für so ein
kleines summiert Produkt, sich halt.
Das summiert sich,
eine gewisse Kette hinter sich her. Und nachdem das gerade, man muss ja wirklich sagen, man hat ja im Zuge von Corona ja wirklich viel mehr online bestellt. Und da brauchst du auch groß keine rausreden. Ich denke mal, gerade am Anfang war das halt wirklich sehr viel Online-Geschäft. Das hat, denke ich mal, mittlerweile wieder ein bisschen nachgelassen. Aber der ein oder andere wird es halt einfach beibehalten haben. Mhm. Und ich würde sagen, am Anfang war es ein bisschen problematisch, dann wurde es wesentlich besser. Und jetzt ist es mir die letzten 2-3 Wochen gerade aufgefallen, wenn ich mal was bestellt habe online. Und das ist halt nicht nur Amazon, ja, das muss man ja auch sagen. Es gibt ja sehr viele Versandhändler, dass es da anscheinend aus irgendwelchen Gründen aktuell wieder nicht so funktioniert. Ja. Keine Ahnung warum.
Ja, das ist leider wahr.
Ja.
Ja, es ist nicht nur Amazon, da gebe ich dir recht.
Ja, ja.
Die führt man immer gerne an als Negativbeispiel, aber es gibt auch
andere, die das. Ich denke mal, Amazon ist mit einer, okay, was heißt denke, man weiß es ja. Ja, Amazon ist mit einer der Gewinner, ja, jetzt einfach gewesen, ja. Aber trotzdem gibt es ja noch 1000 andere Versandhändler. Von daher.
Gut, also mal ganz kurz auf die Maus zurückzukommen, weil einen wichtigen Punkt habe ich jetzt nicht angeführt. Ja. Das Ding ist relativ günstig, also in den Staaten soll das Ding 25 US-Dollar kosten, Verkaufsstart 5. Oktober und das finde ich für so ein recyceltes Produkt relativ normal vom Preis her, ist eine Standard-Bluetooth-Maus, den Preispunkt finde ich vollkommen in Ordnung.
Ja, vor allem Microsoft ist ja jetzt auch keiner, der irgendwie eine Bluetooth-Maus für 5 €, ja, inklusive Versandkosten, die die Leute bringt. Bei Microsoft. Also von daher 25 Dollar für eine Maus ist, oder für eine Bluetooth-Maus von Microsoft ist, denke ich mal, vollkommen in Ordnung. Plus dann halt nochmal den Bonus, ja, Ozeanplastik und halt, wie sagt man, Verpackung. Verpackung. Neutral, CO2-neutral wahrscheinlich.
Ja, davon. Verpackungstechnisch kann man davon ausgehen, dass das Ding neutral ist, ja, auf jeden Fall. Gut, so ist das.
Genau, aber wo wir gerade über Microsoft sprechen, nochmal ein kleines Windows-Thema. Und zwar war ja gerade mit der Einführung der Silicon Macs immer die Rede, wie sieht's in Zukunft halt mit Windows aus? Dann hat Windows ja gerade über das Insider-Programm ja mittlerweile auch schon ARM-Versionen von Windows an Entwickler verteilt, beziehungsweise besteht die Möglichkeit halt entsprechend runterzuladen. Es gab schon welche, die halt Windows ARM auf dem Mac oder auf den Silicon Macs erfolgreich getestet haben. Parallels hatte Version oder hat ja aktuell auch noch Versionen, die halt den Insider-Build da unterstützen. Wobei Microsoft da jetzt gesagt hat, dass Apple Silicon Macs ein nicht unterstütztes System ist. Sie werden da also offiziell nicht an Kompatibilität arbeiten. Und Apple hat ja auch schon gesagt, es liegt an Microsoft, halt Windows oder ARM Windows halt an Mac-Nutzer zu lizenzieren, beziehungsweise halt da entsprechend anzubieten, das zu kaufen. Es sieht so aus, ja, als würde wahrscheinlich spätestens mit Windows 11 sich das Thema Windows auf Mac zumindest mal nativ erledigt haben. Es gibt ja kein, oder noch kein, es gibt kein Bootcamp für Apple Silicon. Und laut Microsoft anscheinend auch keine Pläne, es entsprechend für Mac halt anzubieten. Mich stört es jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Aber nach wie vor gibt es ja den einen oder anderen Anwender, der halt Bootcamp einsetzt, beziehungsweise Windows ja virtualisiert, unter anderem mit Parallels oder mit anderen Lösungen, die da wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sind von Microsoft und von Apple in der Beziehung, weil es ja gerade auch mit den Intel Macs so gut und problemlos funktioniert hat. Und es da ja durchaus Anwendungsfälle gibt, wo man halt gerne einen Mac eingesetzt hat, weil das halt so gut funktioniert hat oder weil man die Möglichkeit hatte. Ja, und da vielleicht in Zukunft dann überlegt, wenn man darauf angewiesen ist, ob man sich dann nicht doch eine Dose oder so dann hinstellt, ja, aber Ja, ich bin mal gespannt, ob Microsoft da nochmal sich das anders überlegt, beziehungsweise dann vielleicht mittelfristig doch was kommt.
Ja, es kommt drauf an, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Ja, ARM ist halt auch so ein Riesenthema für Microsoft, ja, beziehungsweise für die Partner von Microsoft, die ja da entsprechend an Lösungen im PC-Bereich ja auch gerade für Heimanwender arbeiten. Vielleicht will man sich da den Markt ein bisschen geschlossen halten, ja, und da halt nicht irgendwie Apple noch in die Hände spielen, aber ist halt schade, ja.
Aber was ich in der Vergangenheit festgestellt habe oder gerade in den letzten Wochen, dass so in der breiten Masse, die sich so ein bisschen oberflächlich mit der IT beschäftigt, über einen Kamm geschoren worden ist. Arm ist gleich arm, wird da gesagt, das ist ja nicht der Fall. Das ist ja ein Riesenfeld. ARM-Prozessoren sind ja nicht gleich ARM-Prozessoren. Und da gibt's ja auch riesengroße Leistungsunterschiede. Also da wird teilweise sehr stark pauschalisiert und das, was Apple aus den ARM, aus der grundsätzlichen ARM-Architektur rausholt, das hat wenig damit zu tun, was andere Anbieter aus der ARM-Architektur rausholen. Also das darf man nicht pauschalisieren. Der Fehler wird aber gerne gemacht.
Ja, weil was halt oder was halt vielen nicht bewusst ist, ist, dass ARM nicht oder zwar diese fertige Designs zwar hat und im Lizenzverfahren ja ihren Lizenznehmern ja auch anbietet, aber diese sind ja frei weiter oder auf basierend anpassbar auf dieser Technik eigene Designs halt zu entwickeln. Deswegen gibt es ja auch so viele unterschiedliche ARM-Chips am Markt, beziehungsweise Hersteller, die halt eigene ARM-Chips anbieten mit eigenen Lösungen, ja, so wie Apple ja auch ihre eigenen Chips entwickelt, die halt auf der ARM-Architektur oder auf der ARM-Technik basieren. Das ist nicht so, dass du wie bei Intel da zwar deine unterschiedlichen Chips produzierst, aber ein Chip ist halt du hast ja ein Design für einen Chip und das war's dann, sondern da kann halt jeder seine eigene Suppe kochen, ja.
Ja, klar. Und wie gesagt, das ist nicht über einen Kamm zu scheren, das ganze Thema. Das machen viele leider.
Ja.
Gut, das nur so am Rande. Ja.
Ja, das macht halt die einzelnen Chips auch so schwer vergleichbar.
Ja,
das du hast zwar deinen Benchmark am Schluss und da fallen die Dinge raus. Das ist halt nicht so, dass jeder 8 Kerne hat, oder selbst wenn sie 8 Kerne haben, guck doch mal alleine im Design von Apple, du hast die, wie nennen sie es nochmal?
Firestorm und Ice Storm Effizienzkerne.
Effizienzkerne und die, genau. Mhm. Und alleine das ist ja schon ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Chips. Ja. Von daher, das ist halt, gerade in der ARM-Welt ist es halt wirklich schwierig zu sagen, oder da, wie du es schon gesagt hast.
Gut, aber wo wir gerade bei ARM sind, lass uns nochmal über TSMC sprechen. Ist auch ein sehr interessantes Nachhaltigkeitsthema oder ein Thema, was stark in unsere aktuelle Zeit reinpasst. TSMC möchte bis 2050 komplett klimaneutral werden. Ja, das klingt jetzt sehr weit weg, aber wenn man sich im Vorfeld anschaut, was sie bereits schon getan haben und was sie mittelfristig tun werden, ist das schon ein starker Brocken, den sie sich da vorgenommen haben. Es gibt zwar jetzt noch nicht so ein umfangreiches Paper oder Pressemitteilung, die sie rausgegeben haben, aber es gibt da schon so ein paar Kernpunkte, die man herauslesen konnte. TSMC möchte wird ab 2025 zwei komplette Offshore-Windparks nutzen und den komplett erzeugten Strom für ihre Fabriken benutzen. Und da haben sie auch bereits einen Vertrag abgeschlossen mit einem dänischen Energieunternehmen. Dieses Unternehmen betreibt halt diese Offshore-Parks und aus diesen Offshore-Parks werden halt wird halt der erzeugte Strom komplett für die TSMC-Fabriken zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden natürlich Solaranlagen aufgebaut, die sie ja jetzt ohnehin schon installiert haben. Und das wird noch verstärkt, das Ganze. Und gerade im Hinblick dessen, dass Taiwan jetzt nicht unbedingt der Nachhaltigkeits, oder das Nachhaltigkeitsland ist, weil 46% in Taiwan oder 46% des erzeugten Stroms in Taiwan wird leider noch über Kohle erzeugt. Und das ist noch sehr, sehr viel. Und nur 6% wird nachhaltig in Taiwan erzeugt. Und davon, von dem kompletten Strom, der erzeugt wird in Taiwan, verbraucht TSMC schon 5%. Also das ist schon Wahnsinn, was TSMC da verwendet und verbraucht. Und deswegen ist es, denke ich, auch sehr wichtig, dass da was passiert und dass da sich das etwas positiver in eine positive Richtung bewegt. Der Pressebericht soll bis zum Ende des Jahres noch erweitert werden und da sollen die Informationen noch etwas konkreter werden. Ja. Sehr, sehr schön.
Aber 5% des Gesamtstroms ist schon...
Ja, da sieht man mal, wie riesig TSMC ist. Ne? Ja.
Das ist, ich bin gerade am Überlegen, wie es bei uns aussieht bei einzelnen Branchen oder Firmen, ja, wie der Stromverbrauch ist, aber wenn man mal so guckt an Größen, was wir hier haben an Großindustrie, das ist bestimmt auch nicht ohne.
Ja gut, man muss dazu sagen, Taiwan ist jetzt auch nicht so riesig. Ja. Ne? Das ist eine Insel. Also es ist nicht vergleichbar mit Deutschland, ne? Von der Größe her. Aber dennoch interessant.
Ja. Ja.
Gut, ich denke, was auch sehr interessant ist, dass wir jetzt mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Was sagst du dazu?
Können wir gerne machen.
Ja, dann beginnen wir jetzt mit der Werbung. Das sollten wir mal ganz klar deklarieren, dass jetzt der Werbespot kommt oder unsere Native Ad, wie man so schön neudeutsch sagt. Und heute unterstützt uns die Firma Language Tool und man könnte es ganz kurz beschreiben, indem man sagt, Language Tool ist ein intelligenter Schreibassistent für die gängigsten Browser- und Textverarbeitungssysteme. Damit wäre eigentlich die Kernfunktion gut beschrieben, aber wir sind ja nicht das Geek Café, wenn wir nicht etwas eindringlicher und etwas ausführlicher über unseren Werbepartner sprechen würden. Und wir haben uns da so ein paar Hauptfunktionen rausgesucht und das erste ist die Grammatik- und Stilprüfung. Damit erhält man Vorschläge, dass man die Texte, die man erstellt oder die Inhalte, die man erstellt, grammatikalisch und stilistisch bereichert oder letztendlich auch richtig schreibt. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der nächste Punkt wäre dann, Thomas?
Ja, okay, das, womit ich immer ein Problem habe, Kommasetzung. Also das ist wirklich sowas, was ich sehr gut gebrauchen kann. Ich habe ja mit Kommas gerne ein Problem, ja, wo ich rätsle, gehört da eins hin oder nicht. Und wie gesagt, das kommt mir eigentlich immer sehr, sehr entgegen. Von daher, ich gebe es zu, Kommasetzung ist nicht so... Ist nicht so meins.
Ist eigentlich, wenn man sich die Regeln durchliest, relativ
simpel. Ach komm, simpel, hör mir auf mit Regeln.
Man hat es halt nicht so präsent im Alltag. Ja, das ist halt so. Also Kommasetzung ist ein schwieriges
Thema. Sagen wir mal nicht jeden Fall. Also Kommas setze ich ja gerne. Ja, am Anfang haben meine Lehrer ja immer gesagt, ich setze gar keine oder ich vergesse die Kommas irgendwie. Dann habe ich eine Zeit lang zu viele Kommas gemacht und bin dann eigentlich dazu übergegangen, gefühlt halt da ein Komma zu setzen, wo ich der Meinung bin, okay, da gehört normalerweise ein Punkt hin, mach mal ein Komma draus oder so und führe den Satz einfach weiter. Deswegen, also Kommasetzung kommt mir da schon schwer entgegen.
Ja, auf jeden Fall. Und übrigens noch ein kleiner Anhang zum Thema Kommas und Kommata. Ich habe gestern nochmal recherchiert. Beide Formen sind richtig.
Richtig,
man kann Kommas sagen und man kann Kommata sagen. Mhm. Also beides ist korrekt. Kommata kommt aus dem Altgriechischen und beide Sprachformen sind vollkommen korrekt. Das nur mal so als kleiner Anhang dazu. Mhm. Ja. Und dann ist es auch so, dass Language Tool mehrsprachig ist. Das heißt, er erkennt automatisch, welche Sprache man verwendet. Derzeit werden über 20 Sprachen unterstützt, darunter natürlich Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch und dementsprechend weitere Sprachen. Und das Sprachpaket wird, denke ich, auch erweitert. Davon ist auszugehen. Aber 20 Sprachen, die von Haus aus, also über 20 Sprachen, die von Haus aus unterstützt werden.
Ja, und das ist ja auch gerade das Schöne, was jetzt mir wieder entgegenkommt. Ich bin so ein bekennender Freund von Google Translate, was Texte betrifft. Mhm. Und wir alle wissen, ja, wie sich Google Translate die letzten, oder ja, generell Übersetzungstools in den letzten Jahren doch stark verbessert haben. Aber nicht immer 100% dann wirklich korrekt abliefern. Und da macht das natürlich auch Sinn, ja, weil da kannst du dann Translate mit dem Language Tool verbinden. Und da nochmal für ein bisschen mehr Genauigkeit sorgen. Ja, das ist immer, denke ich mal, keine schlechte Idee. Ja.
Das ist ein guter Lifehack. Also erst in Google Translate und dann
ja, mal da, das da, Ganze. Du kannst halt viele Tools einfach sinnvoll miteinander kombinieren. Weil ja. Mir passiert es halt auch gerade im Job, dass ich aufgrund meines Namens halt entweder Spanisch oder Italienisch angeschrieben werde. Ja. Mhm. Und so ein paar Brocken, okay, das ist ja kein Thema. Hat man sich über die Jahre ein bisschen angeeignet, aber halt nicht 100%. Und deswegen bin ich ein sehr großer und bekennender Freund einfach von Google Translate und von jedem Tool, was mir da einfach hilft, ja, weil ich auch keinen Bock habe, dann entweder zurückzuschreiben, hier schreibt mir bitte mal in Englisch, ja. Das kostet ja auch alles Zeit, ja. Und wenn es nicht wirklich irgendwelche Sachen, die dann auch legal irgendwie abhängig sind, ja, sondern es da einfach um das tägliche Arbeiten geht, dann nutze ich einfach die Tools, ja, Peng.
Ja, dazu sind sie da.
Und es soll ja auch möglichst wenig auffallen, ja, dass man mit Tools arbeitet. Deswegen ein Tool, was dann auch nochmal Rechtschreibung, Grammatik, ja, Kommasetzung etc. dann auch in anderen Sprachen dann nochmal gegenprüft, ist schon sinnvoll, ja.
Mhm. So ist es, genau.
Ja, genau. Und in dem Fall ja dann auch wieder, wahrscheinlich geht es tausend anderen Leuten auch so. Ich verwende ja oft, ja, wenn es um längere Texte geht oder so, immer dasselbe Wort, ja, oder dieselbe Phrase. Ja. Und hat Language Tool ja dann auch hier so eine Funktion für Synonyme und für häufig verwendete Wörter, ja, dass sie da ein bisschen mehr Abwechslung in den Text reinbringen. Muss man mal gucken, ja. Das ist jetzt was ich noch nicht genutzt habe oder was mir jetzt zumindest mal bewusst noch nicht so aufgefallen ist, aber könnte man auf jeden Fall auch mal testen, ja. Gerade bei längeren Texten oder so, ja.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Also ich verwende immer wieder die gleichen Redewendungen, sowohl schriftlich als auch verbal. Also ich merke ja auch, wenn ich hier jetzt im Podcast spreche, dass ich immer wieder gleiche Floskeln verwende. Und das passiert mir natürlich auch in Schriftform so. Und das ist natürlich schön, wenn es da eine Funktion gibt, dass man halt auf Synonyme hingewiesen wird oder halt, dass Synonyme vorgeschlagen werden, um die Texte etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann gibt es natürlich Browser-Erweiterung und ich denke, da sind so ziemlich alle aktuellen Browser oder gängigen Browser mit abgedeckt. In erster Linie Chrome, Safari, Edge, Firefox und auch Opera. Und ja, da ist wirklich, denke ich, für jeden was dabei. Ich verwende das Plugin derzeit in Chrome, da ich sehr viel mit Google Docs arbeite.
Und das funktioniert hervorragend. Bei mir genau dasselbe, ja. Ich bin ja mittlerweile fast bei allem auf Google auf die Google-Dienste umgestiegen. Aber das heißt, ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Das ist ja schon lange Zeit, dass ich eigentlich die Google-Dienste alle nutze, zumindest mal privat. Und da bietet sich das natürlich an, ja, einmal Chrome. Ich nutze ja Chrome auch auf dem Mac. Ja, Safari nutze ich eigentlich kaum. Muss man mal gucken, wie es jetzt mit der nächsten Version ist, ob die noch mal was reisen kann. Aber ich denke, das Thema gerade im Browserbereich hat sich da zugunsten von Google, denke ich mal, vor einiger Zeit schon erledigt. Ja. Wenn man mal auch guckt, wie sich die Marktanteile von Firefox und Opera da entwickelt haben, welche Probleme Firefox hatte mit der Finanzierung, ja, welche Opera versucht es über die Gaming-Browser-Lösung da nochmal Anteile zu generieren. Ah, mal gucken, wie lange sie noch alle überleben können. Ja, Microsoft mit Edge, ja, macht ihr eigenes, was das ihr eigenes Ding. Sie kommen halt nicht drum rum, ja. Sie wollen es auch nicht aufgeben, den Markt, ja. Kommt ja auch standardmäßig mit jeder Windows-Installation, ja. Besser kann es ja nicht funktionieren. Und trotzdem ist Chrome einfach auf und davon.
Ja, ja. So ist es. Also, ich teste wirklich live ausgiebig gerade das Chrome-Plugin und das funktioniert sehr, sehr gut und schmiegt sich nahtlos in den Browser ein.
Ja, genauso wie diese Plugins auch für Office-Lösungen oder Suiten anbieten. Klar, mit eins der auf Windows ist natürlich Word. Ja, mhm. Sie bieten ja auch für OpenOffice und für LibreOffice noch Lösungen an, aber das ist ja auch wieder so, sorry, ja, aber das, selbst OpenOffice ist besetzt im Prinzip, obwohl ich weiß, na, okay, OpenOffice könnte nochmal so ein Ding sein, ich habe es ja auch nur versuchsweise vor langer Zeit mal eingesetzt, aber haben die noch große Anteile? OpenOffice?
Kann ich dir nicht sagen. Also was mir in letzter Zeit sehr oft untergekommen ist, ist LibreOffice.
Genau, ja.
Wenn das dann Libre. Das habe ich ja oft gesehen. Mhm. Und das wird relativ oft eingesetzt. Und somit wird ein extrem großes Spektrum abgedeckt von diversen Office-Anwendungen.
Ja, und wie gesagt, Google Docs, ja, das ist ja eigentlich auch wieder die Alternative im Prinzip zu, also für, ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Anteile nicht im Kopf, aber Google, ja, was willst du machen? Was willst du machen? Ne? Alleine schon den Ansatz, den sie verfolgen, ja, dass es kostenlos nutzen kannst, ist ja schon so ein Ding. Und es ist ein Google-Service und Google ist halt alleine durch Chrome, ja, und durch gerade durch Search. Ja, kennt ja jeder Google. Mhm. Deswegen auch, wenn jemand bei mir im Umfeld sagt, er muss Excel irgendwie einsetzen oder welche Alternative hast du zu Excel? Mein Gott. Wenn du eh schon Gmail nutzt, Freund, warum wirf doch mal einen Blick auf Google, ja?
Ja, für die meisten Anwendungsbereiche oder für die meisten Anwendungsanforderungen reicht es aus.
Ja, gerade wenn du wirklich sagst, du bist eh schon, oder du nutzt privat zum Beispiel Gmail, dann bist du doch sowieso, gerade was die Diskussion mit Datensicherheit oder Verwendung von Google, benutzt deine Daten oder so, da bist du eh schon im Kosmos drin. Warum solltest du da nicht einen Blick auf die anderen Google-Dienste werfen? Klar, wenn du nur die Search benutzt und da entsprechend auch darauf achtest, dass du halt nicht eingeloggt bist, ja, dass Cookies etc., dass du da halt guckst, dass du relativ privat halt auch mit Google unterwegs bist oder auch einen anderen Suchdienst nutzt, gerade wegen der Argumentation vielleicht, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt in die Google Services reingucken, ja, wie zum Beispiel Docs, wie nennt sich's, die Tabellenfunktion, ich weiß es gar nicht, wie es heißt bei Google.
Ich glaube Tabellen.
Google Tabellen im Deutschen, ja.
Ja. Ich glaube schon, ja.
Ja, dann würde ich da jetzt auch nicht einen Blick jetzt oder das auch nicht nutzen, ja. Aber wie gesagt, wenn der eh.
Ja, klar.
Warum nicht? Dann kann ich auch das nutzen, ja. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder viel zu lange im Prinzip ja, über Language Tool gesprochen. Nee, das nicht, aber ja, aber
die grundsätzlichen Features angesprochen, genau. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr.
Was ich meinte, ist eben, wir sind so abgeschwiffen ja, zwischendrin
das
schon wieder.
Ja, ganz gut, ja. Das können wir ganz gut. Vielleicht noch ein paar Worte über das Unternehmen selbst. Language Tool wurde 2017 gegründet. Bei Language Tool arbeiten Linguisten, Entwickler und Designer aus Potsdam und der ganzen Welt. Die Kernfunktionalität ist komplett Open Source. Das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema. Alle Texte, die dort überprüft werden etc., werden natürlich nicht erhoben und es wird natürlich nicht werden natürlich nicht in eure Überprüfung in eure Texte reingeschaut. Also Datensicherheit und Datenschutz wird da sehr sehr hoch gehängt und eure Daten sind da komplett außen vor sozusagen. Es gibt bereits über 1 Million Downloads nur für die Google Chrome Erweiterung oder für die Google Chrome Plugins. Referenzkunden sind unter anderem der Spiegel, Amazon, das Schweizer Radio und Fernsehen. Das sind nur ein paar der Top-Referenzkunden von Language Tool. Tja, und es gibt natürlich auch wieder einen Hörervorteil. Ihr könnt Language Tool in der Basisversion komplett kostenlos testen. Ihr braucht noch nicht mal ein Benutzerkonto anlegen. Das ist ganz einfach über die Seite languagetool.com/geekcafé. Da könnt ihr ganz unverbindlich und kostenlos die Basisversion testen. Und solltet ihr gemerkt haben, das ist was für euch und ihr wollt tiefer einsteigen und ihr wollt mehr Funktionen haben, dann könnt ihr euch auch die Premium-Version klicken. Und da gibt es über die eben genannte Landingpage, also languagetool.com/geekcafé, 20% Rabatt auf die Premium-Version. Aber wie gesagt, ihr könnt euch in aller Ruhe erstmal die Basisversion anschauen und ihr müsst euch dazu keinen Nutzeraccount anlegen. Anzumerken ist, es gibt auch eine Standalone-Version, die man sich anschauen kann, die auf dem Mac funktioniert, und ganz neu gibt es auch eine Standalone-Windows-Version, die das Ganze noch ein wenig erweitert und wo man auch noch ein paar mehr Funktionen hat. Und da gibt es zum Beispiel solche Funktionen, dass man abgelenkt schreiben und seine Texte erstellen kann. Also da haben sich die Entwickler sehr viel Gedanken gemacht und das sollte man sich auf jeden Fall auch einmal anschauen. Allerdings, um die Versionen zu testen, also die Standalone-Versionen für die jeweiligen beiden Betriebssysteme, braucht man dann ein Nutzerkonto. Aber die Basisfunktionen, um die zu erfahren und um die zu erleben, dazu braucht man kein Benutzerkonto. Und das könnt ihr ganz unverbindlich einmal ausprobieren. Ja. Und ich bin nach wie vor positiv überrascht, was es mir persönlich für einen Mehrwert bietet. Ja, hätte ich nicht gedacht. War am Anfang etwas skeptisch, wo ich mir das angeschaut habe, aber dass es doch so viel mehr an Funktionalität bietet als die eingebauten Rechtschreibüberprüfungen, das hätte ich am Anfang nicht vermutet. Hat mich positiv überrascht. Ja. Gut. Somit würde ich sagen, haben wir den Werbeblock für heute beendet.
Block ist gut, ja.
Ja, das war ein größerer Block, ja.
So, genau. Wo waren wir denn jetzt eigentlich im Text?
Ja, das heißt, wo waren wir im Text? Vielleicht sollten wir mal über das iPad Mini sprechen.
Ah, ja, genau.
Da macht man jetzt fast 10 Jahre einen Podcast und nach 10 Jahren merkt dann ein etwas größeres Unternehmen, ach, die reden ja ab und zu mal über Apple. Und mir wurde
kaum.
Und mir wurde da eine Test-Unit angeboten, wie man so schön sagt. Und ich habe vor ein paar Tagen, also vor dem offiziellen Verkaufsstart, ein iPad Mini erhalten, was ich mir in den letzten Tagen ein wenig näher anschauen konnte. Und das habe ich auch gemacht. Und ja, fangen wir mal beim Auspacken an. Also es ist ein sehr kompakter, schöner Karton, wie wir es von Apple gewohnt sind. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich festgestellt habe, dass mein Karton, den ich bekommen habe, noch in Folie eingeschweißt war. Es gibt aber wohl einige Unboxing-Videos, wo auch schon beim iPad Mini die Rückseite mit den Klebestreifen versehen worden ist, also ohne Folie. Es scheint also so zu sein, dass da verschiedene Länder verschiedene Verpackungen bekommen haben. Also da ist es wohl noch nicht so konsequent durchgelaufen. Das ist das, was ich persönlich festgestellt habe. Oder das, was ich jetzt gesehen habe bei verschiedenen anderen Unboxing-Videos etc., da sind einige mit Folie und einige ohne Folie unterwegs. Gut, das nur als kleine Anmerkung. Ich habe das Ding in der Farbe Violett bekommen. Das klingt jetzt so ein bisschen aggressiv, Violett. Wenn man sich das aber anschaut und nicht weiß, dass das Ganze violett sein soll, kann man es kaum feststellen. Also das ist sehr, sehr dezent und man sieht es halt, wenn man es so ein bisschen gegen das Licht hält, ja, das könnte so ein paar Anteile an lila-violett-Tönen haben, aber es ist sehr, sehr dezent. Also das ist so ja pastellig ausgewaschen, ja, also sehr, sehr dezent. Also da muss man wirklich dazu schreiben, dass es violett sein soll. Ja, das Gerät, wie der Name schon sagt, ist extrem kompakt und extrem leicht. Wir sind ja deutlich unter 300 Gramm, ich glaube 290, 293 Gramm. Und das ist nochmal wieder ein ganz neues Tablet-Erlebnis, gerade wenn man das im direkten Vergleich zum 12,9 Zoll iPad Pro hat, was ja mein Daily Tablet Driver ist, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist der Wahnsinn. Natürlich hat man ja auch nur 8,3 Zoll Bildschirmdiagonale, aber trotzdem ist es sehr verlockend, mit dem Gerät zu arbeiten, obwohl ich für mich immer noch den optimalen Use Case suche. Aber ich denke, das ist so ein ideales Tablet, um Dinge zu konsumieren, zum Beispiel auch Texte zu konsumieren, also als E-Reader etc. pp. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in allererster Linie als E-Reader, weil da haben natürlich optimal konfigurierte E-Reader die Nase vorn, allein schon beim Textlesen etc. pp. Aber die können ja dann auch nur das und da kann man dann ja auch nur Text drauf lesen und so ein iPad Mini hat natürlich auch noch andere Qualitäten. Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel Comics, die man ja auch digital konsumieren kann, ideal dafür sind auf so einem kleinen iPad Mini, weil das Ding wiegt nicht viel, man hat eine schöne Bildschirmdiagonale und man kann wunderbar Comics, also digitale Comics darauf konsumieren und das ist wesentlich entspannter, als wenn man sich mit so einem großen 12,9 Zoll iPad irgendwo aufs Sofa setzt etc. Also für mich ist es das optimale Gerät, um Dinge zu konsumieren, sei es Videos, sei es Webseiten etc. Man hat wieder dieses urtypische Tablet-Feeling, was ja bei so einem 12,9 Zoll letztendlich so ein bisschen verloren geht. Da hat man ja mittlerweile eine Tastatur dran etc. Man geht immer mehr dorthin, auch das Tablet als Laptop-Ersatz zu verwenden. Und ich finde, bei so einem iPad Mini hat man so dieses Urgefühl, diesen Urgedanken des Tablets wieder zurückbekommen. Das ist halt ein Gerät, das zum Konsumieren, für das Sofa, für den schnellen Einsatz, mal schnell das Tablet zu ziehen und zu greifen. Und das da ist, man ist ja mehr am Tablet-Bereich als an den Laptop-Bereich in meinen Augen. Und deswegen hat Apple sich da wohl auch bewusst für entschieden, keine Tastatur anzubieten. Und ich glaube, dass das werden die auch durchziehen und ich denke, von Apple selbst wird es da auch keine Tastatur geben. Das ist meine Vermutung. Und man hat ja auch auf der Rückseite gar nicht die Magnete, also gar nicht diese Magic Keyboard Vorbereitung, die man ja bei den anderen Geräten hat. Also wenn es da eine Tastatur für geben wird, wird es mit Sicherheit in dieser Generation kein Magic Keyboard werden können aus technischen Dingen, wird es irgendwas anderes geben. Ich denke, der Third-Party-Markt wird das Ganze natürlich regeln. Da wird es irgendwas geben, mit Sicherheit. Aber von Apple bezweifle ich, dass es da eine Original- oder eine direkte Tastatur geben wird. Performance-technisch konnte ich da keine Unterschiede feststellen für meine Anwendungen gegenüber dem M1 iPad Pro. Da ist das Ding vom Feeling her absolut auf Augenhöhe. Natürlich gibt es da messbare Unterschiede. Sicherlich ist ein M1 etwas performanter als ein A15. Aber sonst im Alltag, was ich damit mache, ist das Ding absolut schnell. Das ist wahnsinnig performant, das kleine Tablet. Und macht richtig Freude, weil man es auch so schnell zur Hand hat und so schnell benutzen kann. Auch die Pencil-Geschichte, auch die Pencil-Unterstützung ist sehr interessant und als Notizblock optimal. Also das ist die optimale Größe, um schnell Notizen zu verfassen. Ich denke, sogar noch viel idealer als so ein großes 12,9 Zoll. Ja, wie gesagt, ich persönlich muss mir da noch ein paar Anwendungsszenarien rauspicken. Für mich ist es ein schönes Gerät, ein sexy Gerät. Allerdings für mich wäre es ein ideales Zweit-Tablet und nicht das Tablet für den konsequenten durchgehenden Einsatz. Ja, das sind so meine ersten knapp acht Tage mit dem iPad Mini. Und sie waren angenehm, ja, muss ich sagen. Tja.
Schön.
Das dazu. Allerdings, abgesehen von dem Review, muss ich auch sagen, dass der ganze Business-Bereich mit den ganzen Business-Kunden, in Anführungsstrichen, mit denen ich bisher zu tun hatte, die haben sich extrem positiv über das neue iPad Mini geäußert. Also in diesem ganzen Business-Bereich scheint das Ding extrem gut angekommen zu sein. Also das ist so meine subjektive Wahrnehmung. Gastronomie, Servicebereiche etc., wo man halt sehr viele serviceorientierte Dinge drauf speichern kann, wo man halt direkt beim Kunden Dinge erledigen kann. Und da wird halt viel gesagt, dass man da halt auch kompakte Produkte braucht, die man einfach mal in die Tasche reinpacken kann. Und gerade auch jetzt die Stiftunterstützung bietet natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten als beim Vorgängermodell. Also aus dem Business-Bereich höre ich da extrem viel positive Stimmen zu dem neuen iPad Mini. Ja. Da scheinen wohl sehr viele drauf gewartet zu haben, auf das Produkt. Tja, allerdings muss ich nach wie vor bemängeln, 64 GB in der Startversion ist für ein iPad Mini, gerade im Hinblick auf die anderen Komponenten und den schnellen Prozessor, steht das nicht im Verhältnis. Das ist nach wie vor ein Punkt, den ich da bemängle. Hat nichts mit der Qualität des Gerätes zu tun, logischerweise. Ist ein sehr schön hochwertig verarbeitetes Gerät. Sehr sexy, liegt sehr gut in der Hand, aber die Speicherwahl mit 64 GB ist nach meiner Meinung etwas zu gering in der Startkonfiguration. Oder es hätte mehrere Abstufungen geben müssen. Hätte man vielleicht etwas aufbohren müssen. Allerdings, vielleicht ist es auch so, dass gerade in dem Servicebereich, im Businessbereich die Speichergröße gar nicht relevant ist, weil viele Dinge halt auch über die Cloud laufen, viele Dinge halt auch über die Funknetze laufen im Außendienst. Und vielleicht braucht man lokal da gar nicht so viel Daten, Mengen vorhalten, keine Ahnung. Da gibt es natürlich auch viele Business-Ausprägungen. Da muss man halt schauen. Aber naja. Ansonsten, wie gesagt, ein sexy Gerät. Ich suche mir jetzt noch so ein bisschen meine Anwendungsbereiche, wo ich mehr mit dem iPad Mini machen kann. Was ich mir so vorgestellt habe, das ist so das ideale Companion-Produkt zum iPhone 13 Mini. Also wenn man jetzt, wenn's iPhone unterwegs nicht mehr ausreicht, dann nimmt man halt das iPad Mini noch mit und hat halt diese beiden Produkte. Vielleicht ist das so ideal, diese beiden Produkte zusammen betrachtet, die idealen Partner. Das ist mir jetzt gerade noch so durch den Kopf gegangen. Ja, das zum iPad Mini. Hm? Gut. Es geht weiter mit USB-C. Da gibt es ja auch so ein größeres Fass, was die EU wieder aufgemacht hat. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Und da hast du auch mitbekommen, dass viele Medien da sehr differenziert drüber berichten und teilweise auch sehr ungenau drüber berichten. Das ist mir aufgefallen.
Dann sag mir mal zuerst, was du unter ungenau
meinst. Naja, ich habe festgestellt, dass viele schon davon ausgehen, dass dieses Gesetz schon verabschiedet worden ist, was ja nicht so ist.
Nein.
Es ist ja nur ein Richtlinienentwurf und ein Richtlinienvorschlag, der jetzt vorliegt und der mittlerweile 18 Seiten beträgt oder 18 Seiten dick ist, wie man ihn das ausdrücken mag. Und es hat ja nichts damit zu tun, dass dieser Richtlinienentwurf schon verabschiedet worden ist. Das muss man dazu sagen. Und das ist auch immer wieder so ein Thema, was mir aufgefallen ist, dass viele schon davon ausgehen, dass das so eintreffen wird. Und immer wieder wurde das Thema Apple stark thematisiert und man sieht halt wieder, dass auch gerade wenn man Apple stark in Kontext setzt, das gibt wieder Klicks, das gibt wieder Zugriffszahlen, Klicks auf die Seite so nach dem Motto, oh, jetzt geht's Apple an den Kragen etc. pp. Also da fand ich manche Überschriften schon etwas sehr befremdlich, muss ich sagen. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, dass diese Bestrebungen ja schon sehr früh angefangen haben. Im Jahre 2009 gab es ja da schon Bestrebungen, das Ganze anzugehen, dass man einen einheitlichen Standard schafft. Und da gab es dann ja freiwillige Verpflichtungen von den Herstellern. Und da ist man ja schon von 30 verschiedenen Anschlüssen hat man sich ja schon freiwillig geeinigt und ist auf 3 runtergegangen. Diese 3 sind USB-C, Lightning und Micro-USB, wobei Micro-USB Gott sei Dank immer weniger stattfindet.
Ja, also wobei, faktisch hat man, ja? Man muss ja auch sagen, es sind ja nach wie vor mehr als 3. Gerade im USB-Bereich hast du ja nicht nur USB-C, du hast ja auch noch andere andere USB-Stecker nach wie vor. Aber der Trend im USB geht natürlich definitiv in Richtung C. Das wird halt jetzt noch eine Zeit lang dauern, bis sich das bei allen Produkten entsprechend halt oder der Übergang stattgefunden hat. Aber klar, im USB-Bereich wird C, denke ich mal, der Stecker sein, der jetzt die nächste Zeit dann einfach der Stecker sein wird. Gerade wenn man mal guckt, ja, auch in den neuen Spezifikationen für USB hat sich ja C quasi als Stecker etabliert. Auch was jetzt die Implementation von Thunderbolt betrifft, ja, über denselben Stecker. Da sind wir jetzt, denke ich, bei einem Endprodukt vorübergehend das erstmal eingetroffen. Die Frage ist halt, was in 5 Jahren? Was ist in 10 Jahren?
Ja, das ist die Frage, aber letztendlich kann man ja diesen Stecker. Das ist ja auch das, was ich immer wieder gelesen habe, dass viele Medien, die nicht sehr viel mit Technik am Hut haben, das alles durcheinander geworfen haben. Die haben halt verwechselt, dass es bei USB-C nur um die Steckerform geht. Was ich über diesen USB-C-Port datentechnisch rüberschicke, was ich dafür Lademöglichkeiten rüberschicke, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hier geht es ja letztendlich erstmal nur um die Steckerform und was dafür Übertragungsprotokolle realisiert werden. Ob da jetzt auch noch Thunderbolt 3 rüberläuft, ist eine ganz andere Sache. Das haben diese ganzen Medien, die das jetzt einfach mal diesen Richtlinienentwurf aufgegriffen haben, völlig falsch abgebildet. Also das sind meistens klassische Medien, die mit Technik nicht viel am Hut haben. Die haben das ganze Pferd quasi falsch aufgezäunt.
Es kann ja im Prinzip egal sein, was über den Stecker geht. Es muss halt oder sollte halt derselbe sein, ja. Die Problematik fällt dann da wieder an und das haben wir ja auch schon diskutiert, seitdem wir halt USB-C haben, beziehungsweise wissen, was halt alles über den Stecker halt gehen kann. Es ist ja nicht nur USB und Daten, beziehungsweise welche Art von Daten halt gehen kann. Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es ist halt schwierig, gerade auch dem Endkunden zu erklären, dass halt über sein USB-Kabel oder USB-Typ-C-Kabel, was er gekauft hat, der Stecker zwar passt, aber das Ding kein Thunderbolt kann.
Richtig. Und
ich meine, aber das ist ja dem Stecker egal.
Diese falschen Medienberichte tragen natürlich wieder dazu bei, dass die Otto-Normal-Kunden total verwirrt sind. Also es ist schon wichtig, dass auch die klassischen Medien sauber darüber berichten oder inhaltlich darüber richtig berichten.
Ja, aber da merkst du aber schon mal, dass es ein Problem generell ist. Und dass es nicht so einfach ist, dem Verbraucher oder dem Medium, ja, oder dem Reporter oder wem auch immer, der halt drüber schreibt, spricht oder berichtet, das halt entsprechend klar rüberzubringen. Und das ist eine Sache, die wir auch schon oft genug angesprochen haben. Es wird halt Zeit brauchen, ja, bis es einmal angekommen ist. Die NAP, die Botschaft und B, halt wirklich irgendwann der Stecker generell alles machen kann.
Auf jeden Fall.
Dass es wirklich egal ist, was für ein Kabel kaufst du, ja, beziehungsweise musst du dir vorher überlegen, ist es USB-C nur Daten oder kann das Ding auch Video, kann das Ding auch Thunderbolt, ja. Aber das wird über lang halt wahrscheinlich der Fall sein. Nur dann ist halt die Frage, sind wir bis dahin vielleicht nicht in der Diskussion, eine andere Steckerform zu machen, weil einfach USB-C vielleicht das Ende seiner Möglichkeiten erreicht hat. Ja. Oder der Stecker als Verbindung.
Ja, der Stecker als Verbindung. Das ist die Frage, wie lange kann man letztendlich an dieser Darreichungsform festhalten, an dieser Verbindungsform festhalten. Mhm. Weil technisch gesehen kann man das Ding weit aufbohren, wie wir eben ja schon festgestellt haben. Da ist ja fast kein Limit.
Ja, ja. Und vielleicht haben wir ja wirklich mit Typ C als Stecker und der Implementierung, die wir da oder auf die man sich ja festgelegt hat, wirklich einen Anschluss, der, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre vielleicht auf der sicheren Seite ist. Ja. Aber das ist noch zu früh.
Ich meine, Lightning ist mittlerweile 9 Jahre am Markt. Das ist ja auch schon recht lange.
Ja, und wenn es nach Apple geht, ist da noch kein Ende in Sicht. Zumindest mal beim iPhone.
Ich kann es aus wirtschaftlicher Sicht ja auch stark verstehen, dass Apple da Einwände hat und sagt, sie haben
es begründet. Ja, wobei, ja, sie haben es begründet, aber da musst du auch mal wieder gucken. Wir haben ja bei allen anderen Geräten als beim iPhone, ja, sind wir mittlerweile weg von Lightning.
Na, und beim iPad 9 ist auch noch Lightning.
Ja, aber das ist eine Frage der Zeit.
Das wird, sobald das Design vom iPad verändert wird, denke ich, wird auch USB-C dort rein.
Du hast beim neuen Mini hast du C, du hast bei den Pros C, du hast bei den MacBooks mittlerweile C.
Ja, klar.
Alle,
ich meine,
das iPhone ist noch so ein Outlier. Die Frage ist halt nur, wollen sie beim iPhone vielleicht ganz weg von dem Stecker?
Das ist die Frage.
Das ist auch die Frage.
Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass Apple ganz lange am Lightning-Port, zumindest beim iPhone, festhalten möchte, aufgrund der großen Lizenzeinnahmen, die sie ganz einfach
haben. Nein, ich denke, Apple würde halt so gerne lange am Lightning, am iPhone festhalten, bis sie den Anschluss komplett wegmachen.
Ja.
Bis sich der Anschluss generell erledigt hat.
Die Frage ist, wie ist denn der Plan, den Apple hat, der Zeitplan, weil es gibt ja eine Übergangsfrist, die man herauslesen konnte, der im Richtlinienentwurf genannt worden ist, von 2 Jahren. Und da hat Apple ja schon gesagt, 2 Jahre etc. Die haben ja schon, wie gesagt, ein Veto eingelegt. Und daraus kann man dann ja schlussfolgern, dass diese 2 Jahre nicht ausreichend sind und dass dieser Plan von Apple etwas langfristiger ist, dass sie sich darüber so aufregen, dass das mit diesen 2 Jahren gar nicht hinhaut.
Ja, okay, du musst auch mal gucken, das Design und die technischen Grundprinzipien für das iPhone 14 sind ja eigentlich schon fest. Wenn, dann wird man wahrscheinlich
wie bitte? Wenn der Prosser recht hat mit den ganzen Spezifikationen. Es gab ja da auch jetzt noch aktuelle Äußerungen von Ming-Chi Kuo, wie das aussehen soll. Das habe ich jetzt
Gerüchte sind nochmal eine andere Sache. Aber für Apple im Designprozess sind, denke ich mal, die Spezifikationen soweit schon fest. Also auch der Lightning-Anschluss. Da würdest du wahrscheinlich dir Gedanken machen jetzt fürs iPhone 15. Ja, könnten wir da würden wir da USB-C sehen? Wenn du jetzt im 14er schon C sehen würdest, hat Apple das sowieso schon, bevor überhaupt jetzt die Diskussion war oder der Richtlinienentwurf jetzt in Stein gemeißelt wurde, stand die Entscheidung eh schon fest. Wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass das nochmal mit Lightning kommen wird. Wir können mal anfangen zu diskutieren, ob Apple im 15er vielleicht jetzt über USB-C nachdenkt. Was ich nicht unbedingt sehe, ja.
Ich auch nicht.
Und dann wäre die Frage gewesen, kommt das 15er dann nochmal mit Lightning und das 16er vielleicht dann ganz ohne? Was sagt dann die Regelung dazu, wenn ein Gerät ohne komplett Anschluss kommt?
Das konnte ich
da jetzt
nicht herauslesen.
Aber wahrscheinlich ist das in Ordnung. Wenn es einen Stecker hat, muss es halt, sollte es der sein. Mein Gott, dann, wie gesagt, der Langzeitplan ist wahrscheinlich, dass alle Anschlüsse wegfallen.
Ich meine, es gab ja auch Mutmaßungen, dass sich jetzt was am MagSafe ändern wird und da konnte man ja nichts herauslesen, dass sich da in irgendeiner Form beim iPhone was verändert hat. Auch diese überarbeitete MagSafe-Geschichte, da gab es jetzt auch keine konkreten Informationen, ob jetzt ein neuer Stecker oder ein neues Anschlusskabel rausgekommen ist, ob die Magneten verbessert worden sind. Es gab Spekulationen, dass auch Daten Transfer möglich sein soll, hat sich ja alles nicht bewahrheitet. MagSafe technisch hat sich ja anscheinend am iPhone 13 nichts verändert. Ja, und auch noch nicht mal die Ladegeschwindigkeit ist ja noch nicht mal von 20 auf 25 Watt gestiegen, war ja auch in der Spekulation. Da ist Apple ja im Moment so ein bisschen stehen geblieben, augenscheinlich. Ne? Aber jedenfalls gab es ja, wie gesagt, zu diesem Richtlinienentwurf Statements von Apple, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Der erste Punkt war, das sei innovationsfeindlich, weil hätte es diese Richtlinie schon im Jahre 2019 gegeben oder hätte man das da festgemacht oder gesetzlich vorgeschrieben, hätte es angeblich auch kein USB-C gegeben. Halte ich für eine starke These und das vermute ich mal nicht, weil USB-C findet ja nicht nur als Ladeport in iPhone oder hätte ja der nicht nur in Smartphones stattgefunden, sondern es gibt ja PCs, Laptops, Desktop-PCs, wo ja überall USB-C als Daten, Port drin steckt oder.
Ja, nur du musst dir aber vorstellen, wenn wirklich in der Richtlinie drin gestanden hätte, wir einigen uns da drauf oder wir schreiben vorher, dass alle Geräte in Zukunft einen Micro-USB-Stecker haben müssen, dann hätte sich vielleicht wirklich die Festlegung auf USB-C oder so nicht ergeben, ja. Weil warum solltest du an USB-C arbeiten, wenn du weißt, du kannst in, keine Ahnung, gefühlt 3 Billionen Geräten kein USB-C verbauen, weil du da die Richtlinie hast, du sollst einen Micro-USB-Stecker verbauen.
Naja gut, aber es gab ja schon immer parallel mehrere USB-Standards.
Ja, das ja, aber es gab ja auch keine Vorschrift, dass du irgendeinen davon verwenden musst.
Ja, klar. Okay, das ist richtig. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es dann kein USB-C gegeben hätte, wenn man sich damals auf Micro-USB geeinigt hätte.
Das ist eine Möglichkeit, weil wie gesagt, warum solltest du an irgendwas anderem arbeiten als Alternative zu einem Micro-USB-Stecker, der ja wirklich auch schon klein ist? Warum solltest du da an der Alternative arbeiten, wenn du in dem Gerät sowieso nichts anderes als den verbauen darfst? Die Frage, die sich ja stellt, ist jetzt mit der Festlegung auf USB-C, wie entwickelt sich das jetzt in dem Konsortium weiter? Weil welche Veranlassung hast du, an einem nächsten Stecker zu arbeiten? Weil wenn du jetzt sowieso erstmal gefühlt nur USB-C in den Geräten, ja, die ja hauptsächlich davon betroffen sind, nur USB-C machen kannst. Du kannst ja deswegen, diese Gesetzesregelung halt vor, wenn halt das USB-Konsortium an einem Nachfolger für USB-C arbeitet, müssen sie den dann auch erst einreichen und dann nochmal gesetzesmäßig irgendwie für eine Änderung beantragen? Und wird das dann auch wieder auf absehbare Zeit nur dieser Stecker sein? Mit wem musst du dich da abstimmen? Wie gesagt, die Frage wäre ja wirklich, wie sieht diese Gesetzesregelung aus? Weil das war ja auch das, was ich vorhin mit den 5 Jahren angesprochen hatte. Wo geht die Entwicklung hin? Weil ich denke nicht wirklich, dass wir mit USB-C die Lösung für alle Stecker gefunden haben. Auf unendlich lange Zeit.
Die Frage ist halt, wie stark limitiert mich die Steckerform grundsätzlich die Technologie, die ich über diese Steckerform habe, weiterzuentwickeln. Das ist die Frage. Wie stark werde ich aufgrund der hardwaretechnischen Steckerform limitiert? Und das muss man halt gucken. Und sobald man da irgendwo an einen limitierenden Punkt angekommen ist, da muss man halt über die Ablösung der Steckerform diskutieren.
Das
ist meine These.
Ja, wobei selbst die Festlegung auf die Steckerform USB-C, ja, und du sagst, okay, du kannst in Zukunft alles über diesen USB-C-Stecker machen und du kannst eventuell auch für eine gewisse Abwärtskompatibilität sorgen. Nur was machst du denn mit neuen Standards? Du vermeidest ja im Prinzip nicht unbedingt Müll alleine dadurch, dass du denselben Stecker hast, weil du kannst ja über ein Kabel nicht alle Protokolle schicken.
Du brauchst
das Problem haben wir Kabel. Ja jetzt schon.
Klar.
Also hast du das alte Kabel ja wieder, was du nicht verwenden kannst, und hast wieder Müll. Oder du kannst nur.
Hier geht's ja der EU nur um das Aufladen. Und das kann ich ja mit dem.
Das kannst du sicherstellen.
Das kann man sicherstellen.
Das kannst du sicherstellen.
Der kleinste gemeinsame Nenner ist sozusagen.
Ja, nur, mein Gott. Selbst das, ja, wie gesagt, wenn sich irgendwo abzeichnen sollte, es kommt. Ja, schwierig.
Ja, also diese Richtlinie ist halt sehr, sehr schwierig. Man muss da sehr viele Aspekte betrachten. Und wenn ich mir das so anschaue, hat es sich die EU relativ einfach gemacht. Und man sieht auch, dass da einige Leute im Boot sitzen, die wahrscheinlich nicht so tief im Thema der IT sitzen. Und das nicht aus verschiedenen oder aus allen Blickwinkeln betrachtet haben, das Thema. Es ist sehr einfach zu sagen, wir brauchen einen einheitlichen Standard, aber dass das ganze Thema viel komplexer ist, als einfach mal zu sagen, wir wollen diesen einen Stecker haben. Ja,
also ich hätte nichts dagegen, wenn Apple morgen auf USB-C wechselt beim iPhone.
Ich auf jeden Fall.
Alleine schon unter der Prämisse, dass sie ja, wie gesagt, gerade auch beim iPad im Prinzip fast alles mittlerweile auf USB-C umgestellt haben. Dann doch bitte auch gerade in Bezug auf in der eigenen Familie, im Apple-Kosmos, dass du da dann auch wirklich dein USB-C-Ladekabel quer durch alle Geräte halt einfach nutzen kannst, also auch am iPhone.
Ja, aber wie gesagt, das sind Lizenzeinnahmen, die Apple da hat. Und das sind nicht
Das MFI-Programm ziehst du doch am iPad mit deinem USB-C-Stecker genauso durch.
Ich meine, Apple ist jetzt ja auch dabei, so langsam dieses MagSafe-Zertifizierungsprogramm hochzuziehen. Aber ich glaube, das ist noch lange nicht auf dem Level, dass das auf Augenhöhe ist mit dem Lightning-Stecker. Und Apple ist natürlich wirtschaftlich orientiert, kann ich auch irgendwo verstehen.
Die Frage ist halt, wo ich Apple schon verstehen kann, es hängt ja schon auch am Lightning ein relativ großes Zubehörprogramm. Auch da müssten ja dann die ganzen Leute, die ja entsprechend da Zubehör anbieten, ja dann auch auf USB-C umstellen. Würde da diese Übergangszeit ausreichen, damit jeder das entsprechend hinkriegt?
Aber das Problem hast du doch immer. Das hatten wir damals vom 30-Pin-Dock-Connector auf Lightning.
Ja, das Problem
hast du. Da war ja auch ordentlich was los.
Aber das ist noch eine Argumentation, die kann ich einigermaßen nachvollziehen. Mhm. Aber wie gesagt, auch da müsste Apple einfach in den Apfel beißen. Ja, das alleine schon, wie ich es eben schon gesagt habe, alleine schon innerhalb der Apple-Produktfamilie sollten sie dafür sorgen, dass ein einheitlicher Stecker einfach da ist. Weil wenn ich heute mein Ladegerät fürs iPad mitnehme, kann ich das nicht ans iPhone dran bringen.
Das ist, da kann ich dich vollkommen verstehen, weil alle meine Apple-Geräte sind mittlerweile auf USB-C, nur das iPhone logischerweise nicht.
Genau.
Da bin ich das beste Beispiel für, dass das halt hinderlich ist. Ich muss immer noch ein zweites Kabel mitschleppen und so bräuchte ich nur ein USB-C-Kabel oder vielleicht noch ein zweites auf Reserve etc. pp., was ich mitschleppen müsste und nicht zwei verschiedene Kabel. Das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema und man kann es, denke ich, nicht einfach so pauschal abtun, wie es die EU derzeit macht und sagt, okay, wie ich eben schon sagte, wir machen den Standard. Man sollte etwas tiefer reingehen und verschiedene Blickwinkel haben zu dem Thema.
Ja, die Problematik, die du auch hast, wenn du sagst, okay, alle Ladekabel müssen USB-C haben. Es ist halt nicht nur Strom, was über das Kabel geht.
Ja, klar. Und
das ist halt das ist halt die Problematik, die du hast. Selbst wenn mein Gerät jetzt in Zukunft oder wenn alle Geräte in Zukunft einen USB-C-Stecker haben, der Kunde muss halt verstehen, dass es im Prinzip, dass es eventuell sein kann, dass halt nur Strom über USB-C geht. Weil wenn der einen Stecker sieht und das Kabel passt rein, dann geht er vielleicht aus, dass ich da auch mein Videosignal rauskriege und an den Fernseher schicken kann. Ja. Das ist halt nochmal so ein kleiner Diskussionsbedarf. Ja.
Ja, klar. Aber das Problem hat man in vielen Bereichen. Also das ist jetzt nicht nur der USB-C-Stecker. Ein M2-Steckplatz auf einem Mainboard bedeutet nicht, dass ich PCIe Gen 4 realisieren kann, nur weil ich einen M2-Steckplatz habe und die SSD physisch in diesen Slot reinpasst.
Ja, das kann SATA 3 oder 4 sein. Ja,
das ist das gleiche Problem.
Ich meine, du wunderst dich, dass deine 4er SSD genau nicht die Geschwindigkeiten erreicht, die sie eigentlich erreichen soll, weil dann
das Chipsatz, das Mainboard das gar nicht unterstützt, das ist das gleiche Problem. Ist jetzt vielleicht ein Thema, was ein bisschen tiefer reingeht als ein USB-C-Stecker, aber es ist durchaus ein ähnliches Problem oder letztendlich das gleiche Problem. Wir haben einen M2-Stecker, aber wir kriegen nicht die Daten über diesen Port rüber. Oder nicht zwangsläufig.
Ja, das ist halt die Problematik mit selber Stecker, aber unterschiedliche Protokolle, die du einfach drüber schickst. Ja.
So ist es, ganz genau. Gut. Es bleibt weiterhin spannend. Aber es müssten auch andere Produkte bei Apple auf USB-C umgestellt werden, fällt mir gerade ein. Die AirPods Max, die haben zum Beispiel auch noch einen Lightning-Port zum Aufladen. Könnte man auch einen USB-C-Port reinmachen.
Ja, klar. AirPods Pro. Die komplette Produktfamilie sollte auf...
Das ist jetzt ja nicht nur das iPhone, ist mir gerade aufgefallen. Da gibt es noch andere Produkte, die man durchweg auf USB-C umstellen könnte. Ja. Ist leider so.
Ja.
So, dann noch ein paar Last-Minute-Themen und dann können wir das Ding auch langsam heute dicht machen, würde ich sagen. Es gibt neue Spekulationen um den M1X-Event, also die neuen MacBook Pros, die wir hoffentlich sehen werden. Das soll jetzt der 12. Oktober sein. Das wäre ein Dienstag. Und da gab es Spekulationen von Mac Rumors, warum das Ganze ein Dienstag sein soll. also Dienstag sowieso, ist ja fast schon obligatorisch bei Apple, aber warum es der 12. Oktober sein soll. In vielen Ländern läuft am 11. Oktober die Back-to-School-Aktionsgeschichte aus. Und wenn Sie das in diesen Zeitraum reinsetzen würden, Back-to-School-Rabattaktion, gerade für die Laptops, dann würde das wahrscheinlich Ihr eigenes Rabattprogramm kollidieren oder ja, wie gesagt, da würde es dann wohl Probleme geben, wirtschaftlicherseits, und deswegen werden Sie das Event wohl erst dann stattfinden lassen, wenn dieses Back-to-School-Programm ausgelaufen ist, also für dieses Jahr ausgelaufen ist. Das war halt so die Kernbegründung, dass der 12. Oktober wohl das Datum ist, wo wir dann die neuen MacBook Pros sehen werden. Ja, ob das jetzt gleich einen Tag danach sein muss, ist eine andere Geschichte. Oktober hat ja noch ein paar mehr Tage, logischerweise. Ja, aber mittlerweile einigen sich halt einige auf den 12. Oktober. Allerdings gab es auch Berichte, dass der Mac Mini, der ja auch vorgestellt werden soll, am gleichen Event angeblich Probleme macht, produktionstechnisch. Tja, gerade das Produkt, was für mich am wichtigsten ist.
Ja, was wir warten, macht, ja.
Am meisten Probleme. Gut. Und dann gab es noch vermutlicherweise Hinweise auf das 16-Zoll-Gerät in der aktuellen Beta von Monterey. Man geht davon aus, dass es sich um das 16-Zoll-Gerät handelt, also das neue 16-Zoll-Gerät, und man geht auch davon aus, dass ja, weil kein anderes Gerät diese Auflösung derzeit im Apple-Portfolio anbietet, kein mobiles Gerät. Und da war die Rede, da konnte man herauslesen in der Beta, dass es sich um eine Auflösung von 3456 mal 2234 handelt. Ja, und das soll wohl die 16-Zoll-Auflösung sein, die etwas höher ist als die aktuelle 16-Zoll-Auflösung. Tio. Schauen wir mal. Bleibt spannend, würde ich sagen. So, das andere Thema lassen wir weg, weil da kann man auch länger drüber sprechen.
Dann hätte ich noch eine Kleinigkeit. Kleines Spielethema. Am 28. startet ja New World jetzt endlich. Nach der letzten Verschiebung ist es ja jetzt soweit. Der Preload soll morgen ab 17 Uhr, also am 27. ab 17 Uhr möglich sein. Und die Server sollen öffnen am 28. um 8 Uhr morgens, wenn ich es richtig gelesen habe. Was ja ganz nett ist. Problematik an der Sache ist nur, es ist die Server sind nicht weltweit gleichzeitig live, sondern die schalten die einzelnen Regionen nach und nach frei. Die EU-Server sind anscheinend die ersten. Und wir haben das Problem, dass die Namensvergabe für Spieler und für Gilden, also die Companies in New World, weltweit einzigartig sind. Also nicht auf die Region beschränkt, sondern weltweit. Was bedeutet, dass es weltweit nur einen Thomas geben wird, ja, dass es weltweit nur einen Tobias geben wird. Und wer CS kommt, hat halt den Namen quasi. Mhm. Und es wird jetzt schon stark in der Community diskutiert, beziehungsweise halt empfohlen, dass alle Spieler sich morgens auf die EU-Server einloggen, um sich da ihre Namen zu reservieren. Was wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass es endlos lange Queues geben wird und wahrscheinlich sehr viele, ja, die halt jetzt wirklich EU-Spieler sind, nicht reinkommen werden oder Probleme haben werden beim Einloggen. Mich wird es nicht treffen, weil ich am Arbeiten bin. Ich bin nur gespannt, inwieweit sich die Lage halt bis abends dann entspannt hat, weil ich werde auf jeden Fall New World ich werde New World spielen. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mit Destiny aufgehört, was ja eigentlich so mein Go-To-Main-Game im MMO-Bereich war, hatte die Betas angezockt von New World und bin da eigentlich, ja, gefällt mir sehr gut, und ich denke mal, das wird so mein neues Spiel werden, ja, weil ich bin einfach zu ausgebrannt von Destiny. Ich habe jetzt die Tage gerade nochmal reingeschnuppert, aber das irgendwie ist es so nicht mehr meins. Ich bin anscheinend satt, ja, was Destiny betrifft. Und New World, wie heißt es so schön, neue irgendwas mit neue, gibt es doch so einen Spruch, jetzt fällt er mir nicht ein, egal.
Neue Besen kehren gut.
Ja, genau. Ja, oder das zum Beispiel, genau. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall spielen, wahrscheinlich nicht direkt am Dienstag, weil muss man mal gucken, inwieweit die Server da Sinn machen, ja, oder ob man überhaupt reinkommt. Und von daher, wie gesagt, wollte ich schon mal kurz angesprochen haben, könnte ein bisschen schwierig werden am Dienstag. Ich verstehe auch nicht ganz, was Amazon da gemacht hat mit der Namensvergabe beziehungsweise mit dem Stage Rollout. Ja, muss man mal gucken.
Okay. Ja. Ja, du siehst, ich bin voll im Thema. Ich habe von aktuellen Spielen keinen Plan.
Es ist ja auch immer die Frage, ob jemand diese Art von Spielern auch was mit anfangen kann oder ob das sein Ding ist, ja. Es ist halt jetzt kein FPS oder so, ja. Von daher, ja. Aber wie gesagt, mir hat die Beta gut gefallen, von daher werde ich da, oder habe ich, glaube ich, mein neues Main Game, wenn man es denn so bezeichnen kann mit der beschränkten Zeit, die man zum Spielen hat, habe ich mein neues Main Game gefunden, ja.
Ja, ja, ich hänge ja immer noch in meiner Retro-Spielewelt fest.
Ja, da kam es ja jetzt gerade Diablo 2 Resurrected.
Ja, noch mehr Retro, also Sega so weit zurück.
Ah ja, da, genau, ja, ja.
Ich habe letztens wieder mein Mega Drive reaktiviert und habe da so ein paar...
Und hoffentlich Sonic gespielt.
Ich habe Sonic gespielt, ich habe aber auch so ein paar Disney-Spiele gespielt, muss ich sagen.
Mh, ja, schön.
König der Löwen etc. Das ist jetzt ja nicht unbedingt so der High-End-Titel, aber ich habe halt viele emotionale Verbindungen in die Vergangenheit und also in die Kindheit, in die Jugend. Und deswegen nimmt man sowas natürlich positiver wahr, als es wahrscheinlich wirklich ist, das Ganze.
Ja, ja,
aber du kannst dir mit so einem Spiel keinen mehr in deinen Ofen vorlocken. Ne?
Ja, doch, doch, das geht schon noch.
Ja, weiß nicht.
Das geht schon noch, ja. Aber was mir zuletzt bewusst wurde, weil ich in der letzten Folge doch hier 30 Jahre Sonic angesprochen hatte, was wir da ja im Sommer hatten. Sonic ist 91 erschienen. Mhm. Auf dem Mega Drive. Mhm. Da war ich schon fucking 20 Jahre alt.
Ja.
Das muss ich mir vorstellen. Das ist ja im Prinzip nichts aus meiner Kindheit, ja, der Sonic.
Ja, Jugend. Und die Frage ist natürlich auch, ob man mit 20 nicht andere Dinge im Kopf hatte als Sonic, ne? Das ist wahrscheinlich auch.
Mario.
Und dann wird
Sonic 30 Jahre alt, ja, und dann kommst du dir wirklich alt vor. Gerade wenn du mal überlegst, wie alt man ja im Prinzip schon war, als Sonic überhaupt rauskam. Ja. 91. Hammer. Mhm. Hammer.
Ja, das ist Wahnsinn.
Okay, aber Ende. Ja, genug zu Games.
Vielleicht sollten wir mal eine Sonderfolge zum Thema Retro-Games aufnehmen.
Oh.
Ist auch so ein Running-Gag hier, Sonderfolgen, ja, ja.
Klar. Wir hatten ja schon Retro-Folgen live gemacht, kannst du dich noch erinnern?
Live?
Am Podcast-Tag, wie hieß denn das nochmal?
Ja, ja, ich weiß.
Weil da haben wir doch zweimal teilgenommen.
Wir haben zweimal teilgenommen.
Und hatten, glaube ich, zweimal Retro-Themen.
Vom letzten Mal haben sie es dann eingestellt. Lag aber nicht an uns.
Nee, weil wir hatten, glaube ich, bei den zwei Live-Sendungen auch zweimal, glaube ich, Retro-Themen.
Ja, hatten wir. Ich weiß gar nicht, ob wir das Ganze dann überhaupt bei uns in den Feed reingepackt haben. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Ist schon aber kann man mal gucken. Ne?
Ja, das ist schon ist lange schon her.
Etwas länger her. Ja. Mein Gott. Naja, am 27. September werden wir 10 Jahre, das nochmal als kleinen Hinweis an unsere Hörerschaft.
Wann ist denn der?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es der 27. September ist.
Ja, rat mal, was für einen Tag wir heute haben. Der 26. September.
Ach du lieber Gott.
Ja, morgen ist der 27. Das war ja, wo ich eben gesagt habe, da geht der Preload live. Ja, genau. Das ist morgen. 28. September ist der Dienstag. Mhm.
Okay, da feiern wir dieses Jahr gleich zwei Jubiläen. Mhm. Einmal das 10-Jährige und dann irgendwann die Folge 500.
Ja, irgendwann ist gut. Ja. Da gehen wir mit großen Zeit Schritten drauf zu. Ja, wir haben ja heute schon die, 492?
Jupp,
genau. Ja, genau, ja.
Mann.
Genau.
Letztens im Podcast gehört, der war gerade bei Folge 50 angekommen und die haben sich gefeiert, als ob
ja,
es keinen Morgen mehr gibt. Du.
Das ist ja auch immer die Frage, wenn es ein täglicher Podcast ist, hast du ja sehr schnell. Ist es ein monatlicher, dann.
Ein wöchentlicher Podcast, aber die haben sich da gefeiert, das ist der Wahnsinn.
Ja, kann man glaube ich machen. Das ist ja auch schon mal so ein kleiner Meilenstein, weil wenn du mal guckst, was wir auch in der Zeit mitbekommen haben an Projekten, die kommen und auch sehr schnell wieder gegangen sind, wo teilweise dann das nächste Projekt dann wieder gestartet wurde, was leider auch sehr schnell eingeschlafen ist, ist 50 schon mal eine Hausnummer. Das ist, ja, da hast du quasi die Pubertät erreicht. Und dann ist halt die Frage, ja, wie ziehst du es halt weiter durch,
ja? Ja, natürlich. Ich meine, ich würde lügen, wenn es bei mir keine Motivationsprobleme gegeben hat in der Vergangenheit.
Ganz ja, klar, so Punkte hast du immer. Mein Gott, da kann sich, glaube ich, keiner freisprechen. Deswegen ist es ja auch gerade für uns so ein Ding, wo haben wir denn groß wirklich irgendwie mal 6 Wochen Sendepause?
Ich glaube, am Stück ist nicht mehr als 2-mal ausgefallen bisher.
Ja, wobei das ausgefallen ist auch wieder die Frage, dass ja dann irgendwann hast du ja auch mal vielleicht, oder machst du mal Urlaub, ja.
Aber ich glaube, das ist immer regelmäßig durchgezogen, man kann es sich ja ausrechnen.
Wir haben es eigentlich relativ regelmäßig, alle große Ausfälle oder so hatten wir eigentlich nie, ja. Und wie gesagt, wenn du da nonstop, am Arbeiten oder am Podcasten bist, klar, dass du da irgendwo mal einen Hänger oder so hast, ist ganz normal.
Ja, und was mich immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ärgert, aber wenn jetzt einige Hörer schreiben, ja, hast du das Thema nicht gesehen, das Thema nicht gesehen, das Thema nicht gesehen. Ja, das liegt immer daran, man hat ja auch einen ganz persönlichen Blick auf die IT-Szene oder auf Themen, die einen interessieren. Und ich thematisiere natürlich Dinge, die mich interessieren, wie zum Beispiel das Nachhaltigkeitsthema der Microsoft-Maus. Das ist ein Thema, was mich interessiert. Das mag vielleicht einen anderen Hörer nicht interessieren. Man hat ja auch einen persönlichen Blick darauf und es ist ja nicht zwangsläufig der Fall, dass ich über komplett alle Apple-Themen sprechen muss, die gerade die Szene bewegt. Nein, das ist mein persönlicher Blick auf die Szene oder unser persönlicher Blick auf die Szene und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt hier, oder wir verpflichten uns jetzt nicht hier auf Vervollständigung der Apple-Woche oder dass wir jetzt über alles reden, was in der Apple-Woche stattfindet. Nee. Und wir sind ja auch nicht mehr als Apple-Podcast gelabelt.
Ja, das auch, aber trotzdem schwerpunktmäßig, das merkt man ja einfach auch die letzten Monate gerade. Ja. Wir reden halt hauptschwerpunktmäßig über Apple. War am Anfang vom GKW, glaube ich, auch mal ein bisschen anders. Da hatten wir auch mehr gedacht, andere Themen, ja. Aber letztendlich ist es jetzt doch wieder darauf so ein bisschen hinausgelaufen, was ja aber auch wieder nicht unbedingt jetzt Leute dran hindern soll, wenn sie von uns irgendwie einen Take gerne hören würden, können sie uns das ja gerne vorschlagen, ja, entweder halt in die Kommentare einfach mal reinschreiben, gerne auch ein E-Mail oder ein Tweet schicken, wenn das Thema was für uns ist, warum nicht? Ja, dann können wir das auch im Nachhinein gerne mal aufgreifen, wenn es so nicht unbedingt tagesaktuell ist.
Wenn es so vorwurfsvoll, warum habt ihr da nicht drüber berichtet? Alle anderen berichten ja auch darüber. Denn das, nur weil alle anderen darüber berichten, müssen wir es nicht auch tun. Also
das ist auch meine und Meinung. Einmal das und wir sind halt auch nicht alle anderen. Ja. Aber wie gesagt, wenn es ein Thema gibt, wo ein Hörer gern unseren Take hören würde, einfach mal, wie gesagt, anschreiben. Und wenn das Thema wirklich was für uns ist oder einen von uns interessiert und wir da gerne, oder wir sagen, ja klar, lass uns mal drüber reden, beziehungsweise wenn du darüber reden willst, mach's doch einfach im nächsten Podcast oder so, dann können wir das gerne machen. Das ist keine Garantie, dass das Thema uns dann auch irgendwie interessiert, aber mein Gott, vorschlagen, klar, kann man gerne.
Auf jeden Fall. Nein, ich meine nur, vorschlagen kann man uns viel, es sollte nur sachlich sein. Und es sollte nicht vorwurfsvoll sein und man sollte immer eine gewisse Etikette bewahren bei der
ganzen Geschichte. Genau, aber das,
ja, das
kann man glaube ich erwarten, ja, dass man da im Ton dann halt sich nicht genau vergreift. Ich sag's mal so. Genau. Ja.
Und dann hilft es auch nichts, wenn man mir 5-mal die gleiche E-Mail schickt. Ich habe es schon beim ersten Mal gelesen. Auf sowas antworte ich nicht. Also jetzt nicht in der Art und Weise, wie mir da in entgegengekommen wird. Das, das ignoriere ich dann. Ich denke, derjenige wird das jetzt gehört haben.
Vielleicht.
Gut. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm.
Ja.
Das ist dann die natürliche Auslese. Irgendwie gehen dann die Hörer weg, hoffentlich, die uns nicht wohlgesonnen sind. Und es bleibt dann bei den wohlgesonnenen Hörern. Gut, Thomas, in diesem Sinne haben wir jetzt zum Schluss noch viel Metathemen hier eingebaut. Das musste auch mal sein, hat sich so ergeben. Und ich würde sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau.
Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.